Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Dein Motorrad-Laber-Podcast. Servus, moin, moin und grüßi.
Ey, hallihallo zusammen
siehste,
hier.
Siehste, da machen wir es zum zweiten Mal und es ist einfach wie eine Eins, ne? Als hätten wir diesen Slogan nie anders gemacht.
Ey, mit dem zweiten hört man doch auch bestimmt besser oder so, ne?
Ja, also ihr merkt schon, liebe Leute, heute hohe Prominenz, was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß nicht. Hohe Prominenz heute hier in den Bärstudios. Leute, ey. Ja.
Ja.
Schön,
ja,
dass du hier bist, Grisi.
Ja, freut mich. Der Ort von Mythen und Legenden, ne?
Beim ersten Mal sagen war schon witzig, jetzt ist es noch witziger.
Ja.
Ja, es ist hier, also hier, man hört tausend Legenden ranken sich um dieses Studio. Ich bin froh, dass jetzt endlich mal alles läuft. Wir haben eben schon mal ein paar Minuten aufgenommen. Da hat er einfach nichts gemacht. Da hat er einfach keine Spur aufgenommen. Aber so ist es manchmal. Chrissy, ey, so, was machen wir heute? Wir haben heute einen ganz vollen Notizzettel. Wir müssen uns echt beeilen, weil unsere Zeit begrenzt ist. Deswegen kurz vorweg, wir reden heute natürlich über Gear Up Teil, ich weiß nicht, 5 oder was? Ich weiß nicht genau, ich glaube Gear Up 5 ist es schon.
Ja.
Wir reden heute über einen wichtigen Stand.
Ja, sag ich nochmal, so ein Standpunkt ist ja auch echt wichtig so in der Gesellschaft. Auch auf dem Motorrad.
Aber hier, warte. Naja, ist so. Und wir reden heute über Fußrasten, ey, das ist mal richtiger Nerdy Deep Talk, das ist fein.
Da freue ich mich schon wieder drauf, ne?
Ich freue mich auch drauf. Seit ein paar Tagen fieber ich schon auf diese Fußrastendiskussionen hin und ich weiß, dass ihr zu Hause auch Bock habt. Ihr wollt ja auch richtig stehen, auf der richtigen Seite stehen und richtig ausbalanciert sein im Leben. Und außerdem reden wir natürlich ein bisschen über Dirty Talk, wenn wir schon mal zusammen, das ist ja ganz logisch, wir machen ein bisschen Dirty Talk natürlich, wir reden ein bisschen über Dirty Rocks, aber vor allen Dingen interessiert mich, Grisi, wie geht's dir denn?
Ja, du, mir geht's gut, ne? Wir hatten ja heute schon einen wunderbaren Tag zusammen einfach.
Und eine wahre Bromance war das
ja
heute.
Ja, voll. Und das halt einfach cool, mal Zeit zu verbringen. Also ist ja also immer super lustig zusammen. Aber wir haben auch schon wieder viel geschafft heute.
Ja, wir haben uns nicht nur zum Spaß getroffen, ne?
Genau. Also so nützlicher Spaß.
Ja, schon, ne? War total geil. Wir haben immer wieder zwischendurch kleine Päuschen gemacht, uns gesonnt draußen im Garten. Heute war nämlich richtig schönes Wetter. Und zwischendurch mal eventuell ein Getränk genommen und ganz viel getalkt über Dirty Rocks natürlich, ne? Über zukünftige Dinge, ein paar Sachen abchecken und so. Natürlich über das anstehende Electric Ride Event. Das ist dieses kleine Event, was wir nächsten Monat organisieren, was leider komplett sold out ist. Es gibt auch nur wenige Plätze. Aber wir wissen, viele haben Bock beim Event mitzumachen. Wir überlegen uns mal was Neues, wo auch irgendwie 2, 3 mehr kommen können, ne? Und das haben wir gemacht. Dirty Rocks ganz viel und zwischendurch noch dies und das. Pizza bestellt haben wir auch.
Ja, muss sein, ne? Muss sein.
Easy, Alter.
Ja, aber Electric Ride Event, denke ich mal, also ich bin super gespannt. Das ist jetzt ja in ein paar Wochen.
Ja, stimmt.
Steht vor der Tür sozusagen und kriegt ja schon nochmal einen anderen Rahmen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten einfach. Mhm. Aber ich bin gespannt, aber ich habe ein gutes Gefühl. Wie geht's dir denn damit und wie geht's dir heute überhaupt so?
Gut, danke erstmal. Ne? Sonst fragt mich ja keiner. Und ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich hoffe einfach, dass ein bisschen das Wetter mitspielt. Jetzt sind wir in Oktober, man weiß nicht so genau, was passiert. Aber für diejenigen, die jetzt keine Karte haben zum Electric Ride Event, ich kann euch versprechen, wir werden da was aufnehmen. Wir nehmen euch ein bisschen mit und das ist auch mal spannend, ein paar Leute aus der Community mal wieder zu treffen, zum ersten Mal zu treffen und natürlich, ihr bekommt es auch alle mit. Wir haben ein feines, feines Rahmenprogramm, wollen gar nicht alles spoilern, aber man wird da wirklich von oben bis unten gepudert mit coolen offroadigen, bärsigen und dirty rocksigen Dingen, sag ich mal, ne? Da wird auch noch Motorrad gefahren. Mega.
Auf jeden Fall, ey. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist ja auch für uns nochmal eine neue Erfahrung einfach. Also das letzte Event war ja einfach so ein Come Together und das Fahren. Und jetzt haben wir ja gesagt, hey, wir wollen nochmal einen Schritt weitergehen und so ein bisschen mehr außenrum vielleicht noch machen. Und da bin ich schon sehr gespannt jetzt.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir haben, also das können wir ja erzählen, wir haben einen kleinen Schnupperkurs, Medical Training, Offroad Medical Training damit drin, so als kleines Highlight. Es gibt natürlich feinste Verköstigungen, es gibt eine Getränke-Flatrate das ganze Wochenende, das ist fein. Wir haben natürlich ganz zentral das Enduro-Fahren mit den elektrischen Maschinen, mit den elektrischen KTMs und so weiter.
Genau, auch da haben wir auch reagiert, ne, aufgrund von der großen Nachfrage, dass wir halt ein Drittel mehr an Fahrerplätzen bieten können im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, aber die waren auch halt schnell weg. Ne? Das haben wir zum Ende hin, haben irgendwie nochmal 1, 2, 3 abgesagt, aus Gründen, verletzt, dies, das. Und dann haben wir die Nachrücker gefragt und die waren halt sofort weg. Wir haben auch einige, die sagen, ey, ich fahre eine halbe Zeit und teile mir das mit wem, den ich mitbringe.
Ja. Ich finde das auch geil, weißt du, dass die Leute nach wie vor irgendwie uns beiden Chaoten da vertrauen und sagen, ey, die machen da was und ich fahre da aus jeder Ecke von Deutschland hin, weil die zwei Quatschköpfe da so eine Idee hat. Das ist schon, also das war letztes Jahr schon so und dieser denken wir auch wieder krass und die kommen wieder.
Ja, das ist krank, Alter, weil teilweise kommen die Leute ja aus dem tiefsten Süden, aus dem tiefsten Osten und von hier auch, wir haben ja auch ein bisschen Anreise. Es ist echt ein Come Together irgendwie. Und wir, zum Beispiel wir beiden, das können wir schon mal sagen, ne? Für euch, liebe Leute, haben wir beiden unsere Fahrerplätze abgegeben, ne? Wir werden nicht fahren an dem Wochenende. Wir werden an einer, so wie so Muttis beim Fußball von der F-Jugend stehen, wo ihre Kids Fußball spielen und anfeuern, ne? Ja. Da stehen so, ey, Gönn dir, Michi, gönn dir. So ungefähr, wenn wir da stehen.
Genau, ja. Das war auch so eine Sache.
Wir trinken Bratwurst essen. Ne?
Genau, das wird unsere Kernkompetenz. Ja, das war auch sowas aus dem letzten Jahr, was wir gelernt haben. Klar war es cool zu fahren und haben wir ja immer Bock zu fahren. Aber es ist dann doch irgendwie mehr noch außenrum, vor Ort und so irgendwie, wo man dann was machen möchte. Und wenn es auch ist, das ganze Thema so podcast-technisch oder mit Videobildern nochmal zu begleiten und so. Und da haben wir gemerkt, dass das einfach nicht so schlau ist und aufgrund von der großen Nachfrage und dann waren wir uns beide halt relativ schnell einig, dass wir sagen, nee, wir verzichten aufs Fahren.
Ja. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Das letzte Mal fehlte uns auch einfach die Zeit zu sagen, zum Beispiel, wenn was fehlte oder was noch organisiert werden musste, zwischendurch nochmal was zu erledigen für die Leute. Und das ist, glaube ich, echt cool so. Wir haben einen super geilen Platz, wo wir sind. Das erfahren die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen morgen. Das ist noch ein bisschen geheim. Er ist wirklich mega cool. Und da können wir so ein bisschen unser Ding machen. Ne?
Ja, voll, ja. Das ist, also, da ist niemand außer uns. Und wir sind da in einem alten Steinbruch.
Ja.
Was, glaube ich, auch von der Atmosphäre halt cool ist, weil wir da komplett Lagerfeuer machen können. Wir können schön grillen. Wir sind da einfach unter uns und haben so ein bisschen Saisonabschluss eigentlich, kann man fast sagen, so von der Jahreszeit und vom Datum, wo wir halt einfach sagen können, hey, das ist so die Bubble in der Bubble sozusagen nochmal irgendwie. Ja.
Die Bubble, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Die Bubble in der Bubble ist es, die sich da trifft und ich freue mich halt vor allen Dingen auf die vielen Gespräche, auf das am Lagerfeuer sitzen abends, auf den Smalltalk und es kommen ja auch einige noch, wir haben da noch ein bisschen aufgemacht, da kamen noch einige dann, die gar nicht fahren, die einfach wirklich nur fürs Event kommen, das ist super cool auch und freut uns natürlich und wir haben bei der Planung öfter schon gedacht, ey, wenn es jetzt eine andere Art von Event wäre, hätten wir wahrscheinlich noch weiter aufgemacht, aber wir haben halt wirklich eine sehr begrenzte Zahl an, das ist einfach limitiert durch die Anzahl von Elektromotorrädern, die zur Verfügung stehen. Wir haben es schon aufgeteilt, wir haben schon so Slots, Fahrslots gebildet, aber mehr geht halt nicht, ne? Deswegen weiß ich nicht, wollen wir das hier vielleicht mal schon mal rausballern? Nächstes Jahr wird es eine andere Art von Event geben,
genau.
Ne?
Genau, also es wird kein Electric Ride Event mehr geben.
Übernächstes Jahr.
Ja, müssen wir mal gucken.
Mal sehen, wir sind halt auch nur so zwei Banausen, ne, die was planen. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass wir so ein zehnköpfiges Team haben. Auf jeden Fall, sagen wir es mal so, das nächste Event, was wir machen, wird ohne Elektro-Enduro-Fahren sein, weil wir da auch immer limitiert sein werden. So, ne?
Ein anderer Punkt ist ja auch, wo wir gesagt haben, hey, mit der Anzahl jetzt, weil wir auch so sagen, wir können stolz sagen, wir tun was für den Nachwuchs. Ne? Also auch, wir haben ein paar Kiddies am Start oder junge Teenager, keine Ahnung,
ja,
die da jetzt auch das erste Mal so ihre Meter auf dem Elektromotorrad
ja,
fahren
cool,
werden,
ja,
finde ich
ja
richtig geil. Das konnten wir noch zusätzlich organisieren. Und da war ja dann auch so der Punkt, dass wir sagen, wir sind jetzt an so einer Grenze, wo wir sagen, wir beide verpflegen ja, euch ja, ja am Wochenende oder die Teilnehmer. Und wenn wir jetzt noch größer gehen würden, halt einfach nochmal 20 Leute mehr oder so, dann würde das halt auch alles nicht mehr funktionieren. Und für das nächste Event haben wir das ja gedanklich schon eingeplant, dass wir das dann mit
ja
einem Caterer oder mit einem Verein vor Ort oder wie auch
genau,
immer machen.
Genau.
Aber jetzt für dieses Event haben wir gesagt, machen wir es nochmal selber. Und
das ist echt das ja letzte Mal. Also letztes Mal haben wir ganz schön geschwitzt, ne?
Ja.
Und also ich zum Beispiel wollte zum einen dem gerecht werden, dass man sich auch mit jedem mal kurz unterhält und so, ne, auch irgendwie als Person zur Verfügung steht irgendwie, ne, weil ich auch selber natürlich Bock drauf habe. Und das kam natürlich hier und da ein bisschen kurz, weil ich ja dann zum Beispiel, ne, wie du halt auch und alle anderen, die irgendwie was organisiert haben, gewisse Aufgaben zu erledigen hatten, ne? So, ich habe dann gegrillt zum Beispiel, ich musste dann diesen das Rand schaffen und so und keine Ahnung. Und das wären so Sachen, die würde ich auch gerne outsourcen beim
ja,
nächsten
ja
Mal, ne? Aber ey, ganz ehrlich, das können wir halt, das werden wir auf jeden Fall beim resümieren. Das werden wir auf jeden Fall beim Resümee noch ein bisschen reflektieren zusammen
ja, ja,
und schauen, was machen wir beim nächsten Mal anders, was geben wir vielleicht in andere Hände und weiß ich nicht, was können andere auch besser als wir, ne? Wir sind halt nicht die krassesten Eventmanager, das merkt man an vielen Stellen, aber wir sind mit Herzblut dabei, wir geben uns große Mühe und die Leute letztes Mal waren ja mehr als zufrieden und daher
genau
bin sehr optimistisch.
Und so, das kriegen wir sicherlich dieses
ja
Jahr auch wieder
ja
hin, also bin ja ich super zuversichtlich.
Nice, nice. Okay, cool. Da würde ich mal sagen, Grisi, wenn du schon mal hier bist, dann nutze ich die Gelegenheit und frage dich, ne, wer das nicht weiß, wer zum ersten Mal hier zuhört oder das erste Mal eine Folge mit Grisi hört, der ist ein bisschen, also da muss man ganz ehrlich sagen, wo wart ihr eigentlich die letzten Jahre? Und die haben vor allem verpasst, dass du auf jeden Fall jemand bist, den man fragen kann, wenn es um den Rallye-Sport geht, ne? So allgemein. Du bist auf jeden Fall sehr interessiert, du verfolgst da ganz viel und ich nutze die Gelegenheit mal und frag dich, was gibt's Neues? So, du machst den Rallye Talk, das ist ein eigenes Podcast-Format beim SSMP-Podcast, welches ich sehr, sehr liebe, das habe ich schon öfter gesagt, das höre ich wirklich sehr gerne, kann ich euch sehr empfehlen. Selbst wenn man sich dafür nicht interessiert, danach werdet ihr es wahrscheinlich. Und Chrissy, wenn du schon mal hier bist, erzähl mal, was gibt's für coole Neuigkeiten? Wir gehen ja langsam schon wieder Richtung Jahresende in die Dakar-Vorbereitung.
Ja, und das mit massiv und großen Schritten. Es steht zum einen an die Rallye Andalusia, die große Rallye, wo alle Werksteams eigentlich auch nochmal aufschlagen als Vorbereitung zur Dakar. Das ist so einer von den ersten.
Ah, okay, ist so ein bisschen Warm-up-Rallye.
Shakedowns, genau.
Ah, okay,
und
okay,
das ist eine Rallye, wo, also man kann da auch als Privatfahrer mitfahren. Die ist auch, ja, nicht so teuer, klingt immer doof bei den Stadtgeldern, aber sie ist für eine Rallye vergleichbar realisierbar, wenn man das möchte, sag ich mal.
Ey, Andalusien ist halt auch super schön, ne?
Erstens das und das ist halt eine Rallye, wo du sagen kannst, das ist alles organisierbar und machbar. Und da bist du halt im Biwak mit einem Toby Price, mit einem Matze Waldner,
Alter,
mit einem Gas-Gas-Werksteam, mit einer Lia Science.
Und man kommt als normale Privatperson an so Startplätze ran.
Ja.
Ja,
das geht tatsächlich
Digga
bei der Andalusia Rallye und ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit dem Motorrad waren die bei so um die 3.000 Euro Startgelder.
Mehr
so
nicht?
Nee, das.
Alter, wenn du überlegst, dass du jetzt für so eine Bosnia Rallye, für so eine Breslau Rallye und so halt auch zwischen 500 und 1.000 Euro zahlst, ne?
Ja.
Krass.
Ja. Also
lass das mal machen.
Es gibt da ganz viele Ansätze. So, ich hatte ja letztens im Rallye-Talk den Willem Evenant, also Rallye-Fahrer aus Südafrika, zu Gast.
Verlinken wir hier mal bitte das Interview, ne?
Ja.
Es ist Englisch, aber es ist sehr einfach zu verstehen.
Ja, es geht gut, ne? Man merkt, dass wir beide keine Muttersprachler sind, Englisch und so. Und ich glaube, deshalb ist es erträglich. Und ja, da haben wir also auch so drüber gesprochen, ne? Wenn wir jetzt könnten, welche Rallye wir denn fahren würden und so. Meine Quintessenz war, also ich liebe ja Dakar und an alles, was Dakar approved und tested ist. Bin aber ja diesem Veranstaltungsformat, wie sie sich entwickelt hat, doch kritisch gegenüber einfach. und haben halt, also es gibt mittlerweile so viele coole Veranstaltungen, selbst wenn du sagst, du willst unbedingt Dünen fahren und so, wo du halt nicht die Dakar fahren musst und deutlich günstiger fahren kannst und da deutlich mehr Rallye dafür bekommst und so. Das ist, ja.
Ich habe es gerade mal gegoogelt übrigens, die Rallye Andalusia, die übrigens so ein bisschen den Untertitel hat, Road to Dakar.
Ja.
Das finde ich auch witzig.
Das kann ich sogar gleich erklären, warum sie denn Untertitel hat.
Ja,
sag erst mal.
Also, ja, ich habe das mit dem Preis, mit den Preisgebühren, mit den Startgebühren, das habe ich mal gegoogelt, das sind echt die 3.600 Euro.
Ja.
Du kannst, wenn ich das richtig sehe, eine Art Versicherung abschließen, wegen Covid-19 und so, dann kostet es ganz schön viel mehr, nämlich 4,3. Aber sollte man vielleicht machen, weiß ja nicht, was passiert.
Ja.
Auf jeden Fall. Also sind die ganzen Fees schon drin für warte mal, Transfer as Registration Fees for the Rally to Morocco or Dakar 2023. Ha? Was ist das denn? Option 2, Transfer as Registration Fees for the Rally or Dakar 2023. Was heißt das?
Genau, das ist, du musst ja, wenn du die
Dakar... Ach, das hat was damit zu tun.
Ja, du musst ja, wenn du die Dakar fahren willst, zum einen eine gewisse Anzahl an Rallyes fahren, gefahren sein, die den Ansprüchen der Dakar genügen, dass du überhaupt da starten darfst.
Du musst erstmal beweisen, dass du die Eier hast.
Ja, und vor allem da, und halt die Skills, ne, weil die Dakar ist halt einfach keine...
Das meinte ich.
Genau. Und deshalb kooperiert die Dakar schon seit Jahren mit Veranstaltungen, und auf dem europäischen Kontinent ist es eben die Rallye Andalusia. Das heißt auch ich weiß nicht genau, wie der Satz ist, aber ein Anteil von deinen Startgebühren, je nachdem, wie gibt's so verschiedene Pakete, wird dir dann wieder angerechnet auf deinen Start von der Dakar, und du darfst dir so die Befähigung zum einen erlauben, dann zählt sie zur FIM Cross Country World Rally Championship, wo die Dakar auch dazu zählt. Und es ist, also wie gesagt, man kann das so ein bisschen als eine Art Qualifier für die Dakar sehen.
Okay.
Cool. Wobei das ja, das Paradoxe ist ja mittlerweile, dass der Run auf die Dakar, auf die Fahrerplätze so groß ist, dass du dich mittlerweile da richtig bewerben musst mit einem Video und einer Bewerbungsmappe, warum du die Dakar und wie du das auf YouTube und was weiß ich wo vermarktest, selbst um die Malemoto-Plätze, wo du ja eigentlich eher denkst, so, ja, da fahren nur eine Handvoll Bekloppte mit, die sind so heiß umkämpft.
Die Haus und Hof verkauft haben, um da mitfahren zu können.
Genau, ne? Und Dakar ist dann natürlich schon auch sehr medienlastig und guckt sich die Leute an, wer hat welche Story, wer hat welchen Background und so, dass du da mitfahren kannst. Aber deshalb hängt das alles zusammen. Und die Rallye du Maroc sprichst du das nächste an. Das ist der eigentlich große Qualifier. Also wenn du noch gar keine Rallye-Erfahrung hast, dann reicht das, dass du die Rallye fährst, um dich deine Befähigkeit, also musst ankommen, musst finishen, um nachzuweisen, dass du die Dakar fahren kannst. Und die sind dieses Jahr sehr dicht beieinander, weil die Andalusia-Rallye wurde verschoben wegen Waldbränden in Spanien. Die war eigentlich im Juni, Juni oder Juli. Da war eine große Hitzewelle und Waldbrände, dann haben die verschoben, sodass die jetzt zwischen der Rallye du Maroc und der Andalusia-Rallye nur eine Woche liegt. Oder ein bisschen mehr als eine Woche.
Das ist stressig, Alter.
Und es gibt viele Teams, die für beide Rallyes gemeldet haben.
Ja, ja, krass.
Oder viele, wo die Andalusia als Trainingsrallye fahren wollten und dann die du Maroc als Qualifier. So, dass das natürlich schwierig ist von der ganzen Logistik, weil du nur eine Woche hast, deine Sachen von Spanien nach Marokko. Gut, jetzt hat man das Glück, dass Spanien und Marokko nicht so weit auseinander liegen. Deshalb hat man das dann letzten Endes auch so gemacht, weil du ja direkt mit der Fähre rüberfahren kannst. Aber es ist natürlich, wenn irgendwas kaputt geht und für die Teams, ich denke mal auch gerade die Werksteams werden stark entscheiden, ob sie das machen oder ob sie nicht einfach so dann nur nach Marokko vielleicht zum Testen oder so, und mal gucken. Das ist so die Welt der Rallye. Was ganz wichtig ist, Leute, Ende Oktober, behaltet das unbedingt auf dem Schirm. Also eigentlich meine Lieblingsrallye, muss ich sagen, das Afrika Eco Race ist am Start im Oktober. Wurde mehrfach verschoben wegen Corona, und dieses Jahr haben wir wieder ein Afrika Eco Race.
Nice.
Und da freue ich mich drauf, und werden wir vielleicht auch im Radio Dakar ein bisschen was drüber machen, eine Folge oder so.
Ich bin gerade hart am Überlegen, dass wir auf jeden Fall was machen zu Andalusia, das finde ich sehr spannend auch, dass wir eine Folge machen zu Rallye. Das klingt ja alles super spannend. Ich habe gerade auch gelesen, du kannst auch ein Wild-Ticket irgendwie bekommen für die Dakar.
Ja, genau.
Also sehr spannend.
Da sind auch so ein bisschen Faktoren dran, also du darfst nicht so viele davor gemacht haben. Und es gibt, glaube ich, so eine Altersgrenze und das ist ja, so eine Rookie-Förderung.
Nur als Amateur so, ja.
Genau, ja. Und dann kannst du eine Wildcard halt für die Dakar gewinnen. Ich meine, das ist immerhin ein 15.000-Euro-Preis,
ja,
also das Startgeld
ja,
und so.
Mega nice, ey, mega nice.
Und ja, das hängt da zusammen. Das ist alles echt sehr, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich darauf. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen so ein Sommerloch über die Rallye-Zeit. Und ja, dann geht's jetzt Schlag auf Schlag, ne? Oktober ist voll und dann steht schon der Januar ins Haus, wo dann wieder die große The Mother of the Rallies Dakar stattfindet.
Ja, sehr, übrigens sehr cool auf der Seite steht so, also die ist nur Englisch oder Französisch. Wie könnt ihr es wagen, hier gerade so auf dieser Seite zu sein und nicht hier? Ich verstehe den Witz.
Ja, ja.
Naja. Ja, mega, Alter. Ich habe richtig Bock, wieder Radio Dakar zu machen. Das ist ein Format, das haben wir ins Leben gerufen Anfang des Jahres, als die Rallye Dakar war und wir wirklich alle zwei Tage berichtet haben aus Saudi-Arabien, ja, wie es da läuft.
Das war schon cool.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Bin ich gespannt, wie wir das dieses Jahr machen, beziehungsweise nächstes Jahr, weil ich nämlich, wenn Corona denn möchte, Ski und Snowboard fahren bin.
Ja, geil.
Da muss ich mich dann abends aus dem Hotel immer zuschalten.
Das kriegen wir irgendwie hin. Also ich bin gerade auch schon wieder dran zu gucken, für welche Rallye ich einen Pressezugang bekomme und so, nachdem das letzte Mal geklappt hat und so.
Das war sehr cool.
Auch fürs Afrika Eco Race hoffe ich einen Pressezugang bekommen. Und ja, so kleiner Spoiler für das Radio Dakar. Wir haben ja so ein bisschen Connections aufgebaut über Willem und so, der wahnsinnig vernetzt ist in dieser ganzen Rallye-Welt. Und wir hoffen, dass wir vielleicht sogar den einen oder anderen Fahrer live aus dem Biwak für euch
Leute.
Oder was heißt live aufgezeichnet bekommen und
wenn
so.
Das passiert, da rassen wir aber mal alle aus, oder?
Da gibt's Optionen. Ich arbeite da gerade viel dran.
Das wäre krank, Alter.
Über die nennen wir es mal Südafrika Connection, wo vielleicht auch noch das eine oder andere in Zukunft kommen.
Über das eine reden wir heute auch noch.
Über das eine können wir gerne reden, ja genau. Wir können auch über das andere reden, aber da kommt sicherlich auch noch mehr.
Ja. Mega geil, Alter, mega geil. Ja. Südafrika, krass, Digga, was da abgeht, Südafrika, ne? Ich hab, guck mal, jetzt wieder mitbekommen bei der GS-Trophy, ne? Da haben wir auch wieder Südafrikaner wieder gewonnen. Alter, egal, was mit Motorrad, insbesondere im Offroad-Bereich halt los ist, Südafrika ist immer sowas von am Start, ne? Man denkt irgendwie, die machen dann nichts anderes als Offroad fahren.
Ja.
Die können das alle, die wachsen damit auf, die saugen das auf mit der Muttermilch und es ist einfach krank, Mann.
Ja.
Woher kommt es? Warum haben die in der Kultur so tief verankert, dass die Cross fahren?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix. Ich habe da auch off the mic mit Gerrit von Myra habe ich darüber gesprochen. Über den sprechen wir heute ja vermutlich auch noch so ein bisschen.
Ja.
Und das eine ist natürlich, dass die da viel Farmen haben, draußen im Busch, sage ich mal. Riesige Farmen, also dagegen sind die Farmen bei uns halt irgendwie so, keine Ahnung, die
Einfahrt. Also nicht so Bauer-Erwin-mäßig,
ne? Ja, genau, sondern so richtig Farm.
Ja.
Und da ist eine Enduro halt oft einfach ein zweckbedingtes Fortbewegungsmittel, weil da ist halt nichts mit Straßen asphaltiert, sondern hast du halt irgendwelche Schotterpisten.
Das ist so ein richtig funktionales Ding einfach, ne?
Genau, und wer das Buch von Toby Price liest, dann der weiß, dass Toby Price auch so angefangen hat, auf einer Farm aufgewachsen. Ja. Und da halt war das so ein Fortbewegungsmittel. Und dann entdeckt man, das macht Spaß. Und zum anderen bietet Südafrika halt natürlich richtig geile Trainingskonditionen, weil du von Schotterpisten über sehr anspruchsvolles Enduro-Gelände, also so Roof of Africa und so ein Kram, die haben da auch eine sehr spannende Hard-Enduro-Serie in Afrika. Und das Land, die ganze Geografie, bietet dir halt alles, was du willst, von steinig über Sand, über schnelle, lange Pisten bis, und du darfst da halt überall fahren. Also du fährst aus der Stadt raus und bist im Offroad-Gebiet und dann fährst du da halt.
Das ist halt krass, ne? Und ich glaube, das ist halt das A und O, während du bei uns ja in den meisten Bundesländern echt ein Training buchen musst, um mal legal wo fahren zu können, beziehungsweise so ein Open Day nutzen musst. Ist das da der Weg zur Schule, Alter?
Genau, das also was bei uns Offroad-Training ist, ist da wahrscheinlich noch so eine öffentliche Straße oder so. Ja. Also in den Städten nicht, aber halt außerhalb so im Busch dann. Und ich glaube aber auch, da hatte ich so einen Eindruck jetzt, wo ich da so ein paar Leute kennengelernt habe. Die Leute lieben Outdoor, die lieben draußen, die lieben Lagerfeuer, die lieben Grillen und die haben auch einen ganz hohen, also so ein Gemeinschaftsfeeling. Ja, und das hast du halt super, ne? Beim Rallye-Fahren, beim Enduro-Fahren, du hast einen Tag über Spaß mit deinen Dudes zusammen auf den Bikes und dann sitzt du abends dran und grillst noch was und trinkst ein, zwei Bier und so. Und ich glaube, das ist halt so ein Mix irgendwie, warum die da echt cool unterwegs sind.
Das Einzige sind die Moskitos.
Ja.
Die nerven. Die warte.
Nee, aber Viecher im Helm ist echt gefährlich,
ja. Ja, Viecher im Helm. Die nerven richtig ab, ey. Das ist
furchtbar.
Das ist furchtbar.
Wobei da ich befasse mich ja da gerade mit so ein bisschen und so und das kommt auch stark aufs Gebiet an, ne? Wenn umso weiter südlich du bist, umso weniger tropisch ist das Ganze und dann hast du auch nicht so viel Viecher.
Ja, okay. Südafrika, Leute, muss man eigentlich mal gemacht haben als jemand, der sich Endurist schimpft und wie schön wäre das, wenn man da mal hinkommt, Grissi.
Tja.
Aber gut. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt, ne? So viel dazu erstmal. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Rally Dakar im nächsten Jahr. Ich freue mich auf Dakar FM, unser kleines Format hier, mit dem wir dann vielleicht auch was zu Andalusia machen. Mhm. Bestimmt aber zum Eco Race. Das wird cool.
Vielleicht gibt's ja sogar auch mal T-Shirts davon.
Also das wäre krass. Merch oder? von Dakar FM. Alter, ich würde es mir sofort kaufen.
Ich würde drin schlafen, ey.
Ich würde Bettwäsche haben, wo das draufsteht, ja. Ich würde ein Radio haben, wo das draufsteht. Das wäre wirklich witzig. Das wäre richtig witzig. Naja, Leute, wir haben heute ein Thema bei Gear Up auf jeden Fall am Rande. Und das ist das Thema Fußrasten. Wir reden heute über Fußrasten. Fußrasten, da denkt ihr jetzt so, boah, was ist denn das für ein Thema? Aber ey, glaubt gar nicht, was man da alles falsch und richtig machen kann. Und wir wollen ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten. Wir wollen ein bisschen gucken, was gibt der Markt so her? Und wo kann man vielleicht auch von abraten? Also es gibt auf jeden Fall so eine Sache, wo ich leider für mich festgestellt, geht überhaupt gar nicht klar, aber ist bei vielen der letzte Schrei. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, worum es geht, Grissi.
Ich könnte mir vorstellen, was es ist.
Ja, aber dazu im Laufe des Gesprächs ein bisschen mehr. Fangen wir mal an. Fußrasten überhaupt. Fußrasten, warum sind die überhaupt relevant? Fußrasten natürlich verbinden eure Füße mit dem Motorrad, sorgen dafür, dass man nicht nur sitzt, ja, sind die Steigbügel eurer Rüttelplatte, sag ich mal so. Und insbesondere, wenn man im Stehen fährt, ist es ja oft der einzige richtige Bike-Kontakt, ne? Ja. Also wenn ich gut Enduro fahre, dann lasse ich den Lenker ja weitgehend los und halte wirklich meine Hand nur sehr, sehr locker um die Lenker hinten, um die Griffe, während ich fest in den Rasten stehe.
Ne? Ja.
Was denkst du, Chrissy, wie könnte man das beschreiben? Warum sind Fußrasten so relevant fürs Motorradfahren?
Ich habe da
vor allem Offroad.
Als du einen Vorschlag, lass mal über Fußrasten reden. Also so jetzt auch, als ich zu dir jetzt gefahren bin, so die Gedanken so ein bisschen kreisen lassen darum. Fußrasten ist ja eigentlich völlig der falsche Begriff, weil so Rasten, ne, es ist ja wie so Pause machen. Und das trifft vielleicht
Rollentausch, oder
das trifft vielleicht zu, wenn man so mit der Chopper über die Route 66 cruist oder so. Ne? Ja, dann legst du da deine Füße auf die Trittbretter von der Harley Electra Glide und dann rasten die da.
Ja.
Aber
die haben ja richtige Fußbretter.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist auf jeden Fall was ganz anderes.
Und sobald du aber aktiv Motorrad fährst, egal ob Straße oder Offroad, dann fängst du ja an, mit den Rasten über Gewicht zu arbeiten. Also wo du ja dein Motorrad mitlenken kannst, einen Großteil, und aber halt auch stabilisierst. Also du hast gesagt, Skifahren und Snowboard fahren, ja, in der Kurve äußere Raste das Gewicht drauf.
Ja, ja, ja.
Wenn du auf Schotter in der inneren das Gewicht, dann kannst du einen Drift auslösen und so.
Ja.
Also da hat ja eine Raste eine ganz, ganz krasse Funktion einfach so.
Ja.
Und ich glaube, deshalb ist das Thema so wichtig.
Stimmt. Also man kann es sich wirklich so vorstellen, wenn ich einen Hebel habe, ne, dann ist ja die sensibelste Stelle die andere Seite das andere Ende des Hebels, wenn man so will, ne? Je weiter außen am Hebel, also je länger der Hebel, desto größer die Kraft, je weiter hinten am Hebel ich bin, desto mehr Kraft kann ich auf den Punkt ausüben, wo ich hebeln will. Und physikalisch gesehen wirken ja die gleichen Aktio-Reaktio-Kräfte. Wenn ich über Fußrasten rede und mit Hilfe von Fußrasten mein Motorrad steuere. Natürlich wird es krasser, wenn ich stehe, das habe ich ja eben schon gesagt, aber ich finde, der Aspekt, den du angesprochen hast, der ist halt auch super relevant, denn auch auf der Straße ist das halt ein ganz wichtiges Ding. Das fängt ja schon da an, dass wenn du so große Füße hast wie ich, ja, ich habe Schuhgröße 45, 46, wenn du da normal drauf sitzt und beziehungsweise drauf stehst mit den Schuhen auf den Rasten, und du gehst ein bisschen in eine Kurve, dann kratzt du halt mit den Fußspitzen an der Straße. Und da musst du schon anfangen, ich sag mal, ich finde es ein bisschen übertrieben, davon zu sprechen, aber auf den Rasten zu arbeiten. Mhm. Das heißt, du musst einfach die Füße schon mal ranstellen. Da fängt es schon an. Und ich finde, in dem Moment, wenn du die Füße ranstellst, merkst du schon, da tut sich was mit dem Motorrad. Das Motorrad reagiert da drauf und da merkt man, was für eine wichtige Funktion Fußrasten eigentlich haben fürs Motorrad. Viel, viel krasser wird es natürlich, wenn ich sportlich unterwegs bin. Ne? Wie du schon sagst, ich leite Kurven zum Teil ein mit Fußrasten, ne? Körpergewicht und so weiter. Und ganz, ganz krass wird's, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir über Offroad-Fahren reden.
Aber um da nochmal einzusetzen, also gerade wenn du sagst, so du zum Beispiel mit relativ großen Füßen oder so, dann gibt's auch Leute mit langen Beinen, es gibt Leute mit kurzem Bein. Also wir sind ja alle unterschiedlich gebaut, auch wenn wir prinzipiell gleich konstruiert sind. Aber
prinzipiell ja.
Da machen ja Rasten oder können ja Fußrasten auch einen riesigen Unterschied machen. Ne? Die eine Raste, also für das gleiche Motorrad, die ist ein bisschen höher angesetzt. Wie? Die nächste Raste, die ist einfach anders ausgeformt, so dass die einen Zentimeter tiefer sitzt oder einen Zentimeter oder 5 Millimeter weiter vorne oder hinten. Das hört sich erstmal überhaupt nicht viel an. Das macht aber vom Fahrgefühl wahnsinnig viel aus. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Kniewinkel verändern und da kann ein Zentimeter viel ausmachen oder vorne, hinten und so. Und ich fühle mich auf einmal deutlich wohler auf meinem Motorrad beim Sitzen oder beim Stehen. Stimmt. Oder ich fühle mich deutlich schlechter auf meinem Motorrad und auf einmal irgendwas wieder nicht.
Es gibt ja, liebe Leute, und das sollte man wirklich mal ausprobiert haben, es gibt ja für eigentlich jedes Motorrad und jede Rasten gibt es ja Adapter, um die höher und tiefer zu legen und so. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Chance zu ergreifen, wenn man mal eine Möglichkeit hat, es auszuprobieren. Und wenn man sich unwohl fühlt, kann das eben auch ein Indikator sein, auf den man hören kann und sollte. Ich hatte mal einen Shopper, ich bin tatsächlich mal Shopper gefahren in meinem Leben, und da habe ich vorverlegte Fußrasten gehabt, ne? Alter, das ging halt gar nicht klar, ne? Also ich finde Chopperfahren eh schon anstrengend, aber vorverlegte Fußrasten, ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre meinen Füßen hinterher und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann über die Fußrasten nur sehr, sehr wenig Einfluss nehmen auf mein Motorrad.
Ja, weil du es ja auch komplett aus dem Bereich Center of Gravity und den ganzen Drehpunkt vom Motorrad ja nach vorne verlagerst irgendwo, wo
nichts, das ist genau der Punkt.
Nichts passiert so.
Genau. Also das ist das, was mich eh am Schopperfahren am meisten genervt hat, ist dieses, dass man den Arsch immer so unterherzieht in den Kurven gefühlt. Es ist halt meines Erachtens, ja, ich weiß, es gibt lauter Ottos, die saugeil damit Slalom um Hütchen fahren können. Aber meines Erachtens ist das
aber Motorrad. Aber nicht mit vorverlegten Fußrasten.
Keine Ahnung, ey. Ich habe das Gefühl, die Polizisten da aus Los Angeles, die können einfach alles damit machen. Aber grundsätzlich ist es ein Motorrad, was echt eher für einen Highway gebaut ist, oder?
So ja, halt, ja, ne? seh ich auch. Und vor allem, wenn du halt, gerade wenn du so einen Chopper hast und dann hier wirklich vorverlegte Fußrasten und dann vielleicht noch irgendwie einen extrem breiten Lenker und sowas, egal, und wenn du der krasseste Beverly Hills Highway Cop bist, dann kannst du darauf keine aktive Fahrhaltung mehr einnehmen. Ja, also egal, aber also du bist vielleicht so ein BMX-Profi, der dann vorne auf dem Fender sitzt oder so irgendwie und fährt, keine Ahnung. Aber da kannst du halt einfach
nicht. Das mehr Video würde bei TikTok krass einschlagen, Leute. Ja. Da geht man stark von aus, ey. Ja, und wenn wir jetzt wirklich in den Offroad-Bereich reingehen, dann reden wir über den Initialpunkt für fast jedes Fahrmanöver eigentlich. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit dem Motorrad einfach nur geradeaus fahren will, ne? Ich will, wo ist das wichtig, Grissi? Wenn ich eine Spurrille fahre, eine Krasse zum Beispiel, ne? Wenn ich über ein Plateau fahre, was eine geringe Breite hat oder sowas. Wenn ich irgendwie Spur halten muss, ne? Oder es kommen Schlaglöcher, dies, das. dann denken manche, ja, okay, das ist ja auf der Straße auch so, da, das mache ich halt mit dem Lenker und so. Im Offroad geht es nicht. Dann liege ich halt, wenn ich keine Seitentraktion habe, dann flutscht mir das Motorrad unterm Arsch weg. Steuere ich. Ja. Balanciere ich über die Fußrasten, ja, das aus, ne?
Zumal man ja auch so, wie zum Beispiel im Sand oder so, wo man sagt, na, da musst du dem Lenker auch ein bisschen Spiel lassen, den kannst du da gar nicht so festhalten, ne?
Immer.
Wo du sagst, na, dann funktioniert das dann einfach nicht mehr so.
Also wir haben im Offroad-Park haben wir wirklich eine Übung, das macht jetzt nicht jeder, aber da gibt man den Leuten Kekswaffeln in die Hand. Mhm. Und die müssen am besten am Ende der Strecke müssen die noch heile sein. Mhm. Weil ich niemals den Lenker umgreife, sondern weil ich den immer locker halte und spielen lasse, ne? Überall, immer, die ganze Zeit. Und die Bewegung, die Impulse gebe ich über die Fußrasten einfach, ne? Darüber balanciere ich.
Da gibt's übrigens ein schönes Zitat von Stefan Peter Hansel, seines Zeichens, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, fünffacher Dakar-Sieger auf dem Motorrad. Seines Zeichens Oberehrenmann, vor allem, weil er immer noch aktiv fährt, zwar auf vier Rädern, aber ich glaube, der ist irgendwie 60, über 60.
Ja, Halbgott im Rallye-Business.
Ja. Definitiv. Und den haben sie mal gefragt, welchen Lenker er denn so am besten findet auf seinem Rallye-Bike.
Kein.
Und sie wollten halt hören, ja, den Magura oder den Rental XY mit der Kröpfung oder so.
Den ich dann nicht merke so, oder sowas.
Ne? Und Stefan hat gesagt, naja, also eigentlich hätte er am liebsten gar keinen Lenker am Bike, aber irgendwo müssen die Ingenieure ja den ganzen Kram hinbauen. So, das war seine Aussage dazu. Ne?
Und der Typ ist Chef, Alter, ja, ne? Der Chef. Das ist, ja, das sagt viel aus, ne? Und wenn ich dann Manöver fahre, wie zum Beispiel eine Kurve einleite, das ist auf der Straße so, aber im Offroad ist es noch viel, viel krasser, ne? Das mache ich durch einen, deutlichen Impuls auf die entsprechende Fußraste. Ja. Dann kippt das Bike, dann lasse ich es kippen, dann lasse ich den Lenker auch mit reinkippen, dann verlagere ich meinen Körper und dann fahre ich die Kurve. So ungefähr.
Ich glaube, ich habe gerade so die Idee, wenn wir einfach so ein paar Punkte vielleicht rausarbeiten, was dir an deiner Fußraste wichtig ist für dein Bike, so also als
Bro, das habe ich auf dem Skript gleich nach der Pause, ne? Ja.
Ah, geil.
Da reden wir über die perfekte Fußraste, ja. Wir müssen noch ein bisschen über die Wichtigkeit von Fußrasten reden, weil Fußrasten, finde ich, weißt du, wir haben uns jetzt langsam rangearbeitet und ich hoffe, man konnte dem auch folgen, weil hätten wir einfach am Anfang gesagt, Fußrasten sind das wichtigste Ding, hätten alle gesagt, Alter, halt dein Maul. Das stimmt nicht. Auspuff ist wichtig, der muss laut sein.
Ja, definitiv. Ja.
Aber ich glaube, es wird so langsam ein bisschen deutlich und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt auch denkt, Mann, ja, stimmt, wenn ich Motorrad fahre, mache ich eigentlich auch unbewusst ganz viel über die Fußrasten, ne? Wenn ihr beispielsweise versucht, im Lenkanschlag zu fahren, ne? Also das kann ja sein, dass ihr auf dem Parkplatz oder auf einer Straße mal ganz eng wenden müsst. So, sowas kann ja sein. Ne? Im Offroad-Bereich muss man ja öfter mal, nee, muss man nicht, aber wenn man anspruchsvoll fährt, dann sollte man ab und zu mal im Lenkanschlag fahren, um nicht tausendmal umsetzen zu müssen. So, dann muss ich ja sehr, sehr viel mit Gewicht arbeiten. So, und wo setze ich das Gewicht denn hin? Auf die Points rechts und links in der Mitte des Motorrads, sprich auf die Fußrasten.
Ja.
Ja, wenn ich im Lenkanschlag fahre, dann hängt ja irgendwann ein Bein könnte in der Luft hängen, wenn man so will, ne? Weil die Belastung da komplett runter soll irgendwann. Ne? Ja. Ich leite die Kurve da ein und dann muss ich fast komplett runter und möglichst viel Gewicht auf die andere Seite. Wenn ich eine krasse Kurve mit Geschwindigkeit im Offroad-Bereich fahre, ne, ist Fußrastenbelastung das Allerwichtigste. Ne? Klar, Körpergewicht und Fußrastenbelastung. Aber das hängt ja klar deutlich miteinander zusammen, ist ja klar.
Ja, klar, weil du ja dein Körpergewicht auf die Fußrasten verteilst.
Genau.
Und das Ding ist ja aber auch, gerade wenn wir so über unsere Leidenschaft, das Offroad-Fahren sprechen, dann ist ja so auch der nächste Punkt, ne, dass du ja sehr viel Zeit auf den Fußrasten stehen verbringst. Also wo dein komplettes Gewicht auf diesen Fußrasten ist. Und da wird es dann natürlich auch wieder sehr, sehr wichtig. Was ist das für eine Fußraste? Wie unterstützt die letzten Endes mich, also auch beim Stehen? Ne? Wie ist das Design? Kann ich da gut drauf stehen?
Ja.
Weil du das halt nicht nur 10 Minuten machst, wenn du eine Tour fährst oder eine Rallye fährst oder einfach, egal, auch wenn du ein TED fährst in anspruchsvollem Gelände, dann wirst du den Großteil des Tages stehend auf deinem Motorrad verbringen.
Absolut, absolut. Deswegen werden wir auch gleich nochmal drüber reden, wie muss eigentlich wo eine Fußraste am besten aussehen, wie sollte sie aufgebaut sein und worauf sollte ich beim Kauf achten und was hat das mit mir zu tun? Ne? Es gibt auch nicht für jeden die ideale Fußraste, ja. Aber dazu gleich ein bisschen mehr noch.
Also jeder, der mich kennt, weiß, ne, wenn die auf der Dakar getestet ist, dann ist sie auf jeden Fall gut.
Decker proofed immer gut. Dirty Rocks versucht auch alles Decker zu approven. Wir überreden gerade Toby Price, dass er mit einem Dirty Rocks Hoodie fährt, damit wir das auch schreiben könnten. Decker approved, ja. Es reicht, wenn er den in der Boxengasse trägt, ja. Ne? Dann können wir immer noch schreiben Decker approved.
Aber das Dirty Rocks Zeug ist ja eh viel besser als dieses komische Zeug von diesem kleinen Nischenhersteller Alpine Stars oder so, was
niemand
die da anhaben
kennt,
auf der.
Niemand kennt die, Alter.
Weiß auch nicht, was da soll.
Ja. Fußrasten. Fußrasten sind übrigens die Dinge, die ja gerne abgefahren werden und damit wird gerne angegeben an Stammtischen. Fußraste habe ich schleifen lassen und so. Ja. Ne? Deswegen gilt Fußrasten tatsächlich doch eine große Aufmerksamkeit. Ne? Es ist scheinbar ein wichtiger Faktor beim guten Motorradfahren, wenn die irgendwie halb abgerubbelt sind. Ne? Dass das natürlich alles ein bisschen Gelaber ist und Quatsch ist, sollte fast allen klar sein, weil also erstens hat das was mit Beladung zu tun, dann hat das was damit zu tun, was zuerst auf der Straße liegt. Bei manchen Motorrädern ist das tatsächlich der Hauptständer, also jedenfalls ist das meine Erfahrung.
Okay. Ja.
Und wenn man mit Koffern und Sozius oder Sozia fährt, ist meine Erfahrung, da kommen die Fußrasten sehr, sehr schnell. Da muss man nicht so ein krasser
Auch die Gesamtgeometrie vom Motorrad.
Ist
ne?
Super
also,
wichtig.
Also wie ist das, sind die Rasten eh schon tief, wie jetzt gerade beim Chopper oder so, dann bist du da halt schneller an den Rasten, schneller wie wenn du, keine Ahnung, wenn du meine 400er Beta mal schaffst, dass die Rasten in der Kurve kratzen. Ja.
Also mit einem krassen Chopper, ganz ehrlich, ist es eher schwierig, nicht mit kratzenden Fußrasten.
Genau. Und wie du sagst, eine Beladung, wie ist die Vorspannung von meinem Federbein, all solche Sachen spielen da mit rein. Wie ist die Straße, hast du irgendwie ein paar Bodenwellen und du hast so ein bisschen so ein Bounce in der Kurve, dann geht das halt relativ.
Interessant ist ja auch, dass sich zum Beispiel Supersportfahrer und Supersportfahrerinnen die Fußrasten nach hinten legen lassen. Mhm. Ne? Also Gegenteil von Chopperfahrern. Warum machen die das denn? Weil das noch krass ist. Ich meine, man sitzt ja so schon scheiße auf so einem Bike, ne? Ich bin mal Supersportler gefahren. Ich hatte mal eine Ninja, ne? Und ich hatte ständig den Tank an der Ausrüstung, Ich habe ständig blaue Hände gehabt, weil ich da so drauf gestützt gefahren bin, ne? Ich bin bestimmt auch falsch, habe auch falsch gesessen bestimmt. Und dann hatte ich ständig Schmerzen. Ich war noch sehr jung, weil du machst ja halbes Power-Yoga auf diesen Maschinen.
Also ich muss sagen, wahrscheinlich lehne ich mich jetzt da weit aus dem Fenster und so, aber vielleicht haben wir auch Leute in der Bubble, wo irgendwie sportliche Bikes auch gefahren sind oder es fahren oder so. Vielleicht können die noch was dazu sagen.
Ja.
Aber ich glaube, dass es teilweise Sinn macht. Also wenn irgendwie ein MotoGP-Fahrer sagt, ich möchte meine Rasten lieber so und so wegen Rennsport, Motorsport, dann hat das sicherlich Sinn und weiß der, was er da macht und sind da irgendwelche Ingenieure, wo gucken, wie sitzt der da drauf und dann wird das irgendwie noch ein Zehntel schneller oder so. Aber ich glaube halt, ganz ehrlich, bei ganz vielen ist es so im normalen Straßenbereich, wie mit ganz vielen Anbauteilen, du machst das halt, weil es irgendwie geil ist und weil es vielleicht so der Szene, weil es halt gerade cool ist, im Bereich Supersportler irgendwelche eloxierten Fußrasten zu fahren, sagen, ich habe die nach hinten verlegt, weil, und man hat in irgendeinem schlauen Foreneintrag gelesen, dass das dann besser ist. Also ich muss sagen, ich bin da mittlerweile so ein bisschen weiß ich nicht. Es gibt Sachen, die machen Sinn und es gibt halt Sachen, die macht man.
Die macht man halt für sich, weil man es geil findet. Oder für andere. Für sich ist noch cool. Für andere sollte man überlegen, ob das so sinnig ist. Naja. Chrissy, ey, lass mal eine kurze kleine Pause einlegen und dann kommen wir zurück mit der Whisky Time und freuen uns auf die zweite. Wir reden gleich mal ein bisschen darüber, welche Fußrasten solltet ihr euch denn kaufen, worauf solltet ihr achten. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was ihr machen wollt. Und wie eure Füße gebaut sind.
Jo.
Und wie ihr gebaut seid. Und was ihr geil findet.
Und ob es Dakar approved ist.
Ja, das ist das Wichtigste. So, bis gleich, Freunde.
Entschuldigung. Entschuldigung. Sagen Sie, dürft Sie kurz stören?
Was möchten Sie denn, bitte?
Darf ich probieren?
Oh,
ist das Bärenschluck?
Oh,
ein Kenner. Am Geschmack erkannt?
Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte.
Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time.
Und die Zeit nehmen wir uns natürlich sehr, sehr gerne. Grizzly hat seinen Kopfhörer noch nicht auf. Der hat sich gerade abgemüht. Er wollte eine Flasche, einen Kronkorken öffnen mit einem anderen Kronkorken. Und Grizzly, das kann nicht jeder.
Tja,
aber du hast es jetzt ja geschafft, ne?
Nee.
Achso.
Ich hab gedacht, ich krieg's hin. Ich hab's auch schon einmal geschafft. Aber heute.
Aber dafür gibt es keine Beweise.
Ja, dafür gibt's keine Beweise. Jetzt habe ich die Flasche der Schande hinter deinem Laptop versteckt.
Bruder, pass auf, du musst jetzt so kurz überbrücken.
Ja, ich überbrücke natürlich immer gern, bevor wir hier zu den nächsten Highlights schreiten.
Und geh mal die Flasche.
Ich hier meine Bottle of Shame.
Pass auf.
Überreiche.
Live.
Hey.
Au.
Alter, der ist aber scharfkantig, ey.
Ich glaube, der sitzt auch besonders fest, dieser Kronkorken.
Auf jeden Fall, du bist entschuldigt.
Ja. Ich habe den jetzt angelöst und...
Guck mal hier.
Ja, krass.
Ich habe richtig Abdruck im Daumen davon.
Ich habe hier den anderen Kronkorken.
Bruder,
ich habe den so komplett deformiert bei meinem...
Ja, ich sehe schon. Also, das war ein sehr hartnäckiger Kronkorken. Muss man dir zur Entschuldigung wirklich anlasten, mein Freund. So, kurze Whisky-Time hier heute mal wieder im Berghaus. Wie schön ist das? Ey. Cheers. Bitte riech mal. Hast du gesehen, welcher es ist? Nein, ne?
Ja, habe ich.
Ach, verdammt.
Das ist aber egal.
Ist krass, ne? Ist krass. Mhm. Den hielt ich ja lange Zeit für den rauchigsten Whisky der Welt, den wir trinken. Mhm. Bis mir gesagt wurde, trink mal einen richtigen rauchigen Whisky, du Otto.
Und was war es dann? Ein Smokehead oder wo dann?
Oh, also ich finde den Hardcore, Leute. Nico, hörst du das? Ich finde den krass. Nico, der übrigens auch eine ganz spezielle Rolle spielt auf unserem Event.
Ah, ey, das wollte ich auch nochmal sagen. So, das war ja letztes Jahr schon cool, wie viele Leute da angekommen sind. Mhm. Und das waren ja unsere Gäste. Und dann wollten die alle helfen. Und haben uns dann auch, weißt du, sie waren alle so, ja, komm und hier und wir helfen euch beim Aufbauen und können wir da noch was tun und so.
So sind
und
die Bärs.
Aber dieses Jahr war das ja, also noch viel krasser, dass so viele Leute gesagt haben, sollen wir euch aufbauen helfen, sollen wir euch dies, sollen wir das. Und jetzt ja auch mit Nico und auch mit Georg aus der Bubble einen wirklich sehr aktiven Part da übernehmen.
Aber da haben wir uns auch wirklich überlegt, dass wir die, ne? Ich meine, so wirklich bezahlen können wir sie nicht. Dafür ist das Event zu sehr auf sich irgendwie selbst finanzieren ausgelegt. Aber die kriegen auf jeden Fall was dafür.
Aber darum ging es denen ja auch nicht mal. Und guck mal, wie viele andere Leute noch im Vorfeld gesagt haben, ey, wir kommen früher oder wir helfen euch oder wir machen da und so. Und wir sind diese echt gut organisiert, sodass wir, aber ich fand das cool, wie viele Leute einfach von sich aus gesagt haben, ja, ich nehme mir da auch irgendwie frei oder komm früher und was weiß ich. Und
ja, mega.
Das ist schon,
mega.
Also, das ist schon nicht selbstverständlich.
Diverse Leute angeboten, soll ich schon einen Tag früher kommen und helfen so.
Und das, mega. Viel Liebe für euch alle da draußen.
Ja, viel Liebe. So, was trinken wir jetzt hier, Grisi? Weißt du es?
Whisky.
Wir trinken Whisky, genau. Wir trinken einen Lefroy 10. Ja. Lefroy 10 ist es. Oder wie auch, wie echte Whisky-Kenner sagen, Lefroy. Leute, ich weiß noch nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, er heißt Lefroy, oder? Er heißt, glaube ich, Lefroy.
Ich finde, das ist so bei den ganzen Schotten immer so ein bisschen schwierig und viele Sachen hat ja auch jeder, wie hier Orkentoschen.
Ja, Orkentoschen.
Orkentoschen.
The most richly flavored of all Scotch Whiskies. Da weiß er Bescheid. Also der ist mit Geld, wurde der nochmal richtig gemixt und aufgewertet.
Ja.
Ja, der ist rich geflavored. Naja. Ist ein geiler Whisky, oder?
Mhm,
ist kein Whisky, den du mal eben so zu Nudeln trinkst, sondern dem musst du wirklich, da musst du dir ein bisschen Zeit und Platz einräumen.
Ja,
auf
das,
der Zunge.
Das definitiv, ja. Nico könnte jetzt da viel mehr schlaue Sachen dazu sagen. Ich kann sagen, schmeckt nicht und so. Und ich finde den aber, ich finde den most rich flavored, das passt ganz gut, weil dass er jetzt so, hardcore rauchig. Also da gibt es ja wirklich viele, die deutlich rauchiger sind.
Ja.
Und aber dieses Rich Flavored finde ich schon, dass er sehr, sehr intensiv generell vom Geschmack ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, den riechst du einfach, wenn den jemand am Tisch trinkt, riechst du den überall. Mhm. Finde den echt krass, ja. Mhm. Wenn jemand keinen Whisky riechen mag, vor allem keine rauchigen, dann bestellt ihr euch den im Pub. Und dann lacht er euch so richtig fies ins Fäustchen, so wie der Joker. An der Stelle, ja.
Ist glaube ich, jetzt auch nichts unbedingt so zum Einsteigen, wenn man so mal mit dem Thema Whisky anfangen will.
Nee, also meines Erachtens überhaupt gar kein Einsteiger. Das Gegenteil von einem Einsteiger, würde ich. Aber wir steigen heute auf. Wir stehen heute in den Fußrasten. Und jetzt geht's wieder um Fußrasten, liebe Leute. Wir reden heute über die Funktion, den Sinn von Fußrasten, aber auch über die perfekte Fußraste. Mhm. Und die perfekte Fußraste, wer hätte es gedacht, gibt es gar nicht. Aber es gibt Fußrasten, die perfekt zu euch und eurem Einsatzzweck passen. Grisi, erzähl doch mal ganz kurz, ich sag mal, die Geschichte einer persönlichen Fußraste ist die Geschichte voller Missverständnisse, ne? Also ich habe viel durch in meinem Leben schon. Willst du mal ein bisschen erzählen, auf was für einer Fußraste bist du gestartet in deinem Bikerleben?
Auf einer Chopper-Fußraste.
Ach was. Heißt ja, das ist so eine Standard-Gummierte gewesen oder so eine Runde? Haben die manchmal auch?
Das war so eine ja, so eine Ovale im Querschnitt war die, glaube ich, in so Chrom mit so Gummieinlagen. Und das war das Bike von meinem Dad tatsächlich. Also, als ich meinen Führerschein
hatte. Was fuhr denn der?
Der fuhr eine Honda VT 600 Shadow, also die kleine Shadow.
Laber nicht. Ich wollte eben sagen, welche ich gefahren bin. Die fucking Honda Shadow gefahren, die 600er. Bruder, Mann, das ist ja geil.
Ja, geil, ne?
In Rot-Schwarz bin ich die gefahren.
Ja, ohne Spaß.
Alter, schwarz, ja. Ich habe die bestimmt von ihm gekauft. Mit vorfälligen Fußrasten?
Nee, glaube ich.
Oh, der hat mich ja daran gebaut.
Nee, glaube ich nicht. Ja, und das war also, der ist mit der nicht viel gefahren. Ich hatte den Führerschein, kein eigenes Bike und dann so, ja, okay, das steht da und habe ich ihn lang belatschert und gefahren. Und mit denen bin ich dann auch relativ schnell aufgesessen oder gekratzt. Die Rasten ging mit der Kiste halt auch sehr schnell. Und ja, das waren so die ersten Fußrasten. Aber wirklich befasst habe ich mich dann mit der, als ich angefangen habe zu dominieren,
motorradtechnisch. Okay. Eine Honda.
Und zwar war das ganz lustig. Also die Originalrasten von der Dominato, die sind wirklich winzig klein. Also auf denen stehst du auch echt schlecht. Das sind halt so 90er Jahre Blechrasten. Und meine erste Modifikation war, diesen blöden Gummi da rauszunehmen, weil, ich weiß nicht, ob das an meinen Stiefeln lag, sobald die ein bisschen nass waren, bist du da immer runtergerutscht, weil dieser Gummi wahrscheinlich schon so hart war oder so und das war einfach doof. Und dann habe ich festgestellt, hey, das sieht ja viel cooler aus, weil da so ein zackiges Blech drunter ist, als dieser blöde Gummi. Und dann habe ich das erstmal so gelassen. Das war die erste Modifikation mit wenig Ahnung und unglaublich viel Style, ey.
Hier kommt meine erste Fußrastenerfahrung, ja. Also meine allerersten Fußrasten, ohne Quatsch, das waren Fahrradpedale. Also und zwar, es war nicht vom Fahrrad, ne? Also ich will euch jetzt nicht verarschen, sondern ich habe eine Mofa gehabt. Ich habe eine Mofa gehabt und die Mofas, ich hatte eine Kreidler Flori, das war die kleine Schwester der Florette. Und Mofas, die hat man ja wirklich standesgemäß per Fahrradpedale angetreten. So richtig so gekurbelt, ne? Und so war das da. Und das war wirklich eine schwarze, gummierte, große Raste, wenn man so will, auf den ich gehe. Und das heißt, du fuhrst auch im Sitzen zum Beispiel oder halt auch im Stehen, fuhrst du wirklich mit versetzten Füßen. Ne?
Ja, also voll blöd, oder?
Ne? Richtig dumm eigentlich, ne? Also für das, was wir vor der Pause 45 Minuten geredet haben, ja, dass das so wichtig ist mit Balance und Impuls und diese, ist eigentlich da wirklich alles halbwegs für den Arsch.
Oder,
so,
und dann sind die auch nicht fest, ne? Die bewegen sich ja.
Die bewegen sich also. Grissi, das habe ich schon öfter gedacht, wenn die krassen Downhill-Fahrer und so, ne, ich bin auch mal Downhill gefahren, aber nicht so, dass ich irgendwie die übelsten Sprünge gemacht habe. Wenn die so springen und so, ne, die müssen ja immer wissen, wo sind die Rasten, wie sollten die am besten stehen und so, finde ich nochmal anspruchsvoller als bei uns, ehrlich gesagt, ne?
Definitiv. Also absolut.
Bin übrigens mit der Flori auch selten gesprungen.
Aber wenn du so weit zurückgehst, dann muss ich ja sagen, meine ersten Rasten waren Trittbretter, weil Asche auf mein Haupt, ey, ich war Rollerfahrer mit 16.
Nice. Die Sozius-Rasten zum Ausklappen hinten gab es vielleicht.
Nee, auch nicht. Ich hatte einen Yamaha Aerox und da waren die,
Alter,
da waren die so stylisch integriert. Aber ich musste gerade lachen, weil wir hatten es ja von wegen Rasten nach hinten verlegen und weil wir cool waren, haben wir immer die uns so halb auf den Roller gelegt und die Füße auf die Sozius-Fußrasten hinten gestellt, dass wir so.
Ja, sicher. Nach hinten verlegte Fußrasten. Ja, siehst du. Da haben wir's.
Und wir haben bestimmt so ein halbes km/h mehr Topspeed rausgeholt, ey, mit unserer.
Nice, Alter.
Aerodynamik nice. Hier.
Also mindestens ein halbes km/h, Alter. Was wollte ich gerade sagen? Aerox übrigens, ne? Da hast du einen richtig stylischen Roller gehabt, Bruder.
Ja,
das war der Porsche unter den Roller. Also Peugeot Speedfight.
Ja.
Aerox.
Ja.
Und da wird die Luft schon dünner, ne?
Der Gilera Runner war, glaube ich,
teilweise. Der Gilera Runner, mega.
Aber eher schon so Exoten.
Und dann kommt schon so Piaggio TPH, Typhoon, ne? Ja, auch ganz Typhoon, cool, hatte ein bisschen Offroad-Design. Ja. Hatte übrigens in der Originalbereifung Stollen. Mega.
Stimmt, mega.
Naja, kleiner Ausflug an der Stelle. Dann ging es weiter, dann hatte ich mit 16 Jahren meine Aprilia RS 125, ja, also die auch Rossi gefahren ist am Anfang seiner Karriere oder Harada oder wem diese Namen noch was sagen. Ich habe sie jedenfalls
wegen dir oder die haben gedacht, der Malte, der Howie fährt hier, da muss das.
Das ist der Grund. Ja. Auch der Doktor hat damals gesagt, wenn Hauerse die fährt, dann könnte ich damit Erfolg haben und ihr wisst alle, was aus Valentino geworden ist.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Gut. So, die bin ich gefahren und da war es dann schon so, dass das sehr, sehr dünne Klappfußrasten waren aus Metall ohne Gummi, unten mit diesem Nubbel dran.
Ja, der
zum
Nubbel.
Schleifen, ne, mit diesen Kügelchen da unten dran so, ne? Und die habe ich wirklich 2 Jahre lang von 16 bis 18 massiv versucht an die Straße zu kriegen. Hm. Hab's nie so richtig geschafft.
Gibt's die eigentlich auch aus Magnesium so die Kügelchen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Oder? Genau. Stimmt. Wie Kneepads,
ja.
Alter.
Ja, ja. Mhm. Das ist schön wie bei der Formel 1 da, die Funken fliegen und so.
Und damals war ich natürlich in einem Alter, wo man auch gedacht hat, so, wenn du auch nur ansatzweise ein echter Kerl sein willst, dann musst du wirklich Fußrasten am Boden haben und die Knie auf dem Boden. Mhm. Hab beides nicht geschafft, hab kurz überlegt, ob ich mit Schleifpapier meine Knie bearbeite, hab mich dann aber entschieden, dass man das sehen wird und ich noch lächerlicher dastehe als vorher und hab's dann gelassen und bin einfach nur schön normal damit gefahren. Ne? Geiles Motorrad, liebe ich heute noch, aber das waren meine zweiten Fußrasten, haben mit den Fußrasten, die ich euch heute empfehlen möchte, für unsere Bubble, nichts zu tun. Mm. Nothing. Ja, niente, null. Nada. Nix. Ja, so. Ja. So ist es. Und dann ging das so weiter, wie gesagt, dann irgendwann auch mal Chopper gefahren, dies, das und so, dann nochmal Ninja gefahren und so. Und dann kam ich irgendwann zu den Touring-Bikes und dann habe ich zunächst einmal Fußrasten zu schätzen gelernt, die nicht so vibrieren, weißt du? Also die wirklich gut gummiert sind, damit die Motorvibrationen, ich bin ja auch viel Einzylinder gefahren in meinem Leben, unter anderem ja auch lange die Aprilia Pegaso, Pegaso. Und Pegaso, mit der war ich auf Reise und die hat als alter Eintopf hat die ganz schön vibriert, ne? Da warst du froh, wenn das nicht so in Mark und Bein überging an der Stelle. Ja.
Ich habe übrigens für mich festgestellt, das Thema Vibration. Mhm. Klar ist das sehr angenehm, wenn du da einen relativ dicken Gummi drauf hast. Was
ist ja für viele Orion-Läden ein echtes Thema.
Ja, ne? die Orion-Shops, da kann man, glaube ich, auch nachgummieren, wenn es.
Naja. Heute lachen aus der Konserve hier.
Oh, Mann. Ja. Ich habe das auch festgestellt, dass das oft auch mit dem Stiefel sehr, sehr variiert. Also wie stark sich die Vibration von den
auf jeden Fall übertragen. Auf jeden Fall. Also Stiefel haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ich bin ja großer Fan von Stiefeln mit Profil, mit echtem Profil. Ich bin meine erste ganz große Tour, die zum Nordcup bin ich gefahren mit Racing-Stiefeln von Puma, mit denen ich dann auch den Kirak-Felsen erklommen bin, was sehr dumm war im Nachhinein. Und komme ich heute gar nicht. Ich würde immer aus folgendem Grund würde ich richtiges Profil wählen, weil man vor allem damit halt auch rumlaufen kann, wandern kann, man kann damit durch Pampe gehen. Wie wir bei unserem Hobby haben ja ganz oft irgendwelche komischen Matschdurchfahrten, Wasserdurchfahrten und so, wo man einfach auch mal wasserfeste, gut greifende Stiefel braucht. Auch mal um einen kleinen Hügel hoch zu jumpen. Und der andere Grund ist ganz einfach die Vibration. Ne? Es dämpft wesentlich mehr ab, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Meine ersten Profilstiefel waren die Gerne damals und die habe ich sehr gerne getragen. Sind dann irgendwann leider in den Arsch gegangen. Also kaputt gegangen. Und ja, deswegen auf jeden Fall, da auf jeden Fall große Empfehlung. Und es gibt auch Motorräder, da kommt jetzt erstmal so ein kleiner Lifehack raus, den viele vielleicht gar nicht wissen. Man kann bei vielen Motorrädern die abnehmen und man findet darunter eine halbwegs offroadige Fußraste.
Ja.
Bei der GS-Standardraste ist das zum Beispiel so. Da kannst du echt das Gummi runterreißen und dann hast du echt eine ganz solide Fußraste zum Offroad-Fahren.
Ja. Genau, das war bei der Domi aus den 90ern ja tatsächlich auch schon so. Die Fußraste war jetzt zwar, also sie sah besser aus und hat ein bisschen mehr Grip. Gut war sie deshalb trotzdem noch lange nicht.
Ja.
Aber sie war schon mal besser. Und das ist halt so einer von den Punkten, wo wir gesagt haben, wo wir auch so jetzt nach der Pause ein bisschen drauf eingehen wollen. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wie viel Grip bietet die Fußraste meinem Stiefel auf der Raste selbst? Und das halt auch unter nassen Konditionen, weil es gerade angesprochen, wir haben mal Pfützen, wir haben mal Wasser und so. Und dann ist halt natürlich doof, wenn das trocken funktioniert und sobald ich einmal irgendwie durch den Schlamm bin, dass ich dann keinen Grip mehr auf meinen Rasten habe. Das ist für mich ganz wichtig,
Altraum,
dass das einfach permanent funktioniert.
Ja, das ist absoluter Albtraum und genauso, wenn eine Rast sich zusetzt und vielleicht sollten wir wesentliche Merkmale jetzt mal ansprechen einer guten Offroad-Fußraste, die natürlich auf der Straße entsprechend auch funktioniert. Lass uns gerne anfangen, denn da können wir eine gute Brücke zu den Stiefeln nochmal eben schlagen, zu den Ritzeln zu den Zähnen auf einer Fußraste. Offroad-Fußrasten sind gezahnt, das bedeutet, sie haben am Rand der Fußraste eine Art Ritzel, Zähne aus Metall, in der Regel gibt's auch aus Plastik, die sich wirklich in eurer Schuhsohle verhaken. So, und da würde ich gerne die Brücke schlagen. Ne?
Ja.
Ein Schuh, der eine Sohle mit Profil hat, kann sich da drin auch besser verhaken. Das heißt, ich habe einen besseren Stand. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Nässe abrutsche, ist wesentlich geringer. Und das geht manchmal so weit. Also zum Beispiel, ich habe welche von Rizoma, die haben eine sehr derbe Zahnung, sehr krass, dass die den Schuh schon halbwegs zerstören können nach einer Zeit. Die greifen ihn richtig an.
Ja.
Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Und ich glaube, man muss da generell mal kurz zwischen zwei grundsätzlichen Bauarten von den Fußrasten für den Offroad-Bereich unterscheiden. Einmal sowas wie jetzt zum Beispiel deine Rizoma oder die, wie heißt die, Pivot Packs oder so irgendwie.
Ja, die Pivot Packs.
Die ja aus.
Die habe ich später auf der Liste.
Ja, ich, das waren die, wo ich vorhin gedacht habe.
Ja, richtig.
Genau, aber wo aus einem, sag ich mal, dickeren Blechmaterial gestanzt sind in so einer Zahnkontur und aus diesem Edelstahl ist es ja meistens rostfreies Material.
Ja.
Dann diese Form dieser Fußraste, also meistens ja wie so ein U und dann innen drin noch so ein paar Zwischenstege gefertigt sind, eben aus diesem Blechmaterial verschweißt. Oder die andere Variante ist, dass sie aus den vollen, meistens dann Aluminium, gefräst sind.
Genau.
Und in diesen Aluminiumrasten sind dann lauter kleine Gewinde und da werden dann so Stollen, ähnlich wie so Schraubstollen
beim Fußball
oder so reingeschraubt.
Ja,
genau. Und das sind so diese zwei Typen der Offroad-Fußrasten, die gängig sind, also die auch mir so bekannt sind, genau.
Wenn ihr richtige Cross-Stiefel habt zum Beispiel, den macht es nix. Ne, den ist es in der Regel scheißegal, ob da scharfe Zähne dran sind. Aber Gummisohlen schon. Und ich finde, das ist auch schon mal ein erster wichtiger Aspekt, den ihr bedenken solltet. Eure Schuhe werden leiden unter zu krass bezahnten, zu hardcoreigen Fußrasten.
Ja.
Und ich habe mir da wirklich schon ganze Sohlen mit zerstört. Und das ist okay, weil ich irgendwie damit, für mich ist ein Verschleißteil, aber wenn ihr sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr alle 3 Jahre richtig teure Schuhe zu kaufen, dann macht es nicht so. Es gibt die neuen Revit-Schuhe, die ich neulich in meinem Tagebuch so beweihräuchert habe, ja, die kosten halt locker 600-700 Euro.
Kann man da die neu besohlen lassen? Also ich weiß zum Beispiel, bei Sidi ist das relativ unproblematisch, möglich, dir neue Sohlen auf die Crossstiefel drauf machen zu lassen.
Ganz ehrlich, weiß ich das nicht.
Oder die, also ja. Das geht bei den normalen, bei den SRS-Versionen kannst du es ja auch oft austauschen. Einfach bei der, also Motocross-Stiefeln kannst du tatsächlich die stark belasteten Sohlenteile, wenn die so ein Schraubsystem haben, für die Sohle austauschen. Mhm. Wenn die Schrauben nicht komplett vergammelt sind, gut, das kommt halt dann oft, geht das so ein bisschen einher.
Ja. Weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also kann sein, also hoffe ich mal bei diesen teuren Schuhen.
Also ich fände übrigens mal spannend, so an dieser Stelle fällt mir gerade ein, diesen Vergleich zwischen diesen beiden Fußrastentypen, wo wir gerade angesprochen haben, mal zu gucken. Also weißt du, welche Raste, die bieten ja beide ein sehr gutes Gripniveau auf der Raste, beide Typen. Rastentypen, welche aber schonender für den Schuh ist. Da kann ich gar keine Aussage jetzt treffen.
Na, das kommt ja auch auf die Bauart der einzelnen Zähne an. Genau.
Aber das wäre mal spannend, ob man das mit einem gleichen Schuh irgendwie mal vergleichen könnte oder so. Das wäre interessant.
Also andersrum funktioniert es teilweise schon. Bei den Geschraubten kannst du die halt natürlich auswechseln. Du schraubst die raus, schraubst neue rein, kannst die im Zubehör kaufen, in der Nachlieferung. Du kannst bei den Rizomas diesen ganzen oberen Block austauschen. Mhm. Der ist angeschraubt, ne, mit den Zähnen drauf. Auch spannend. Und du kannst ihn zum Beispiel ersetzen durch weniger scharfe Zähne.
Ah, okay. Also finde ich auch. Könnte man auch wieder anpassen. Ja. Ne? Ja.
Ich habe mich entschieden für ganz, ganz scharfe Zähne und so. Übrigens, die tun auch richtig weh, wenn du sie in die Waden kriegst an der Ampel, wenn dein Motorrad etwas nach vorne rollt und du nicht dran gewöhnt bist, dein Knie ein bisschen einzuknicken. Das tut richtig weh. Die bohren sich richtig herein durch die Motorradhose. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Also ich hab mich dafür entschieden, weil ich ein paar ganz blöde Situationen schon hatte, in denen ich abgerutscht bin. Wie du meintest, ne, durch Nässe zum Beispiel und sowas. Oder weil du was auch unter den Schuhen hattest. Ja. So, du bist vorher im Schlamm gelaufen und sowas, ne, bist dann so abgerutscht. Und das, wenn du wirklich ernsthaft viel über die Fußrasten fährst, fast nur über Fußrasten fährst, dann ist es halt etwas, das dich komplett aus dem Gleichgewicht bringt, ne. Also, das bringt dich auch zu Fall. Ja. Wenn sowas passiert. Oder, was mir halt auch schon passiert ist, blöderweise auch einmal mit meinem noch nicht ganz verheilten Bänderriss, dass ich in einer schmalen Spurrille rausgedreht bin, aufgrund von fehlender Schuhsohlentraktion und dann mit dem vorderen Fuß hängen geblieben bin, so, ne, in der Innenwand. Und da hat sich der Fuß einmal gedreht. Und das war halt, ja, das hat mich wahrscheinlich wieder Wochen nach hinten geworfen in meinem Heilungsprozess. Ja.
Ich hatte bei der Afrika-Twin, also die waren da schon dran, also die Originalrasten kenne ich gar nicht von der Afrika-Twin. Da waren so, ja, so Offroad-Rallye-Fußrasten montiert. Ganz komische Dinger, ich weiß auch nicht von welchem Hersteller, das sah nämlich mehr aus, als ob das aus verzinktem Stahl war und nicht aus Edelstahl. Und die waren ganz okay, die Verzahnung, die Zähne, die waren nicht ganz so spitz. Hat aber super gereicht, in kurzen Hosen vorbeizulaufen und sich tierisch das Schienbein aufzudonnern oder so irgendwas. Ja, ja. Und einmal da hatte ich die Hose über den Stiefeln und dann ist unten ein Druckknopf aufgegangen und dann bin ich an dieser großen Fußraste beim Anhalten hängen geblieben.
Große Güte, Alter.
Und so, ne? Und das war dann der Moment, seitdem fahre ich nur noch mit den Hosen im Stiefel rum eigentlich.
Bist du in the Boots Fahrer?
Ja, definitiv bin ich in the Boots Fahrer.
Grisi fährt übrigens mit weißen Stiefeln, wollte ich hier nochmal.
Ja.
Die sind nämlich Decker approved. Das war wirklich seine Antwort, als ich zu ihm meinte, Grisi, nur Italiener fahren mit weißen Stiefeln. Da meinte Grisi so, die sind Decker approved, Digga. Halt dein blödes Maul.
Ja, die fahren alle weiße Stiefel. Und außerdem passen sie zu meinem Stormtrooper-Cosplay, was in Arbeit ist.
Stimmt. Stormtrooper-Stiefel, ja. Hast recht. Ja. Naja, ey.
Nee, und dann habe ich die, weil ich da das Problem hatte, dass ich bei Nässe, als ich mit so meinen normalen Turnstiefeln, die ich früher hatte, da ging das ganz gut. Die hatten allerdings auch mehr Profil. Und als ich dann aber auf Motocross-Stiefel umgestiegen bin, dann war das relativ rutschig und war das nicht mehr so gut. Und
was fährst denn du für Stiefel nochmal? Auch CDs, oder?
Ja, ich fahre.
Aber die drei, oder wie heißen die?
Also aktuell fahre ich den CD Crossfire 2.
Crossfire 2.
Ja, also den kompletten Cross-Stiefel so.
Ja.
das ist auch echt kein Turnstiefel, muss
man sagen. Nee, ist nicht wasserdicht, ist sehr unflexibel. Ja, also
wasserdicht schon.
Ach, echt?
Also, der hat keine Gore-Membran, aber dadurch, dass das ja so ein Vollstiefel ist mit ganz viel Kunststoff, kannst du da echt durch Pfützen ballern und so, ohne dass was reinläuft.
Ach, echt?
Ja.
Das ist cool.
Also wie er nach 5 Stunden Regen ist, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht probiert. Mhm. Aber dann wird's ja eher oben am Schaft reinlaufen, wenn du okay. In the Boots fährst.
Ja, klar.
Genau, und davor bin ich den Alpine Stars Tech 3 gefahren und hatte da so Regenüberzieher für den Regen.
Ja. Auch schön.
Aber der Tech 3 ist, also wenn man so einen Crossstiefel fahren will, dann kann ich echt nur empfehlen, was mit Gelenk zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Beim Tourenstiefel finde ich es schon deutlich angenehmer, aber gerade weil auch die Tech 3 schon relativ steif sind, einfach wegen der Schutzwirkung, arbeitet der Stiefel so viel gegen Fuß, und als ich dann auf die mit Gelenk umgestiegen bin, ey, das war eine Offenbarung, wie wenig müde
das macht. Schmiert die Gelenke schön mit Silikon, so, das bringt was, und kauft auch nicht die billigsten, nur weil ein Gelenk dran ist. Ich hatte mal günstige O'Neill, die waren echt nicht so nice, ey. Da war ein Gelenk dran, aber das funktionierte irgendwie, wenn Dreck drin war, gar nicht mehr. Dann war das auch egal. So.
Ja.
Kommen wir zum zweiten großen, wichtigen Punkt. Wenn ihr Offroad-Packs haben wollt, euch kaufen wollt, und das ist neben der Zahnung, ist das der Dreckdurchlass, kann man sagen. Ne?
Also
es gibt Fußrasten, die haben wirklich nur einen Ring, die haben in der Mitte gar nichts.
Ja.
Es gibt welche, die haben ein grobes Gitter, es gibt welche, die haben ein engeres Gitter, und es gibt welche, die haben zum Beispiel auch nur so eine Querstrebe und sowas. Chrissy, warum?
Ja, das wir hatten es ja gerade schon, ne? Du bekommst Dreck an die Schuhe, Schlamm, Matsch, und der sollte sich ja natürlich nicht zwischen deinem Schuh und deiner Fußraste sammeln können. Und umso größer natürlich dieser Durchlass ist, umso mehr fällt der Dreck da einfach zwischendurch.
Ja, genau. Umso eher. Ist im Prinzip wie bei Stollenreifen. Das Ziel ist es immer, die wieder frei zu kriegen, möglichst schnell. Und so ist bei Fußrasten auch. Und im schlimmsten Fall muss ich einmal kurz drauftreten, wenn ich richtig große Löcher, Durchlässe habe in der Fußraste, dann ist die wieder frei, die Fußraste.
Und jetzt wird's ja spannend, ne? Weil jetzt könnte man sagen,
jetzt wird's spannend.
Dann kaufe ich ja einfach nur eine Fußraste, wo so ein Ring ist.
Ja.
Da fällt aller Dreck durch, alles richtig gemacht. So. Aber eine Fußraste, wo nur ein Ring hat und kein Mittelsteg zum Beispiel oder mittleres Gitter, die stützt deinen Fuß ja auch wieder wenig, weil du stehst ja nur auf diesem Ring.
Ja.
Das heißt, du kannst ja auch Kraft nur auf diesen Ring übertragen. Und dann ist es wieder ganz stark, wenn du einen Crossstiefel fährst mit einer ultra harten Sohle, mit einer Metallverstärkung drin, dann wirst du das nicht merken, dass das nur ein Ring ist.
Ja.
Also vielleicht, wenn du Profifahrer bist und sagst, ja, bei der kann ich noch ein bisschen mehr Kraft, wo ein Mittelsteg hat. Mhm. Aber wenn du jetzt zum weicheren Stiefel fährst oder so, dann merkst du das halt doch, dass sich dieser Ring nach ein paar Stunden unangenehm bemerkbar macht, weil du ja nur eine viel kleinere Auflage
viel pointierter, hast, ne? So, von der Kraftübertragung.
Genau. Ja. Und das kann natürlich im Trailbereich zum Beispiel, habe ich das schon mal gesehen, dass diese solche Rasten fahren. Da fahren die aber auch keine 3 Stunden am Stück in der Regel und können da halt super viel Kraft, ganz punktuell, aber sie bietet weniger Support, wie wenn du jetzt sagst, du fährst einen TED oder so, wo du den ganzen Tag stehst. Und ich zum Beispiel habe an beiden Motorrädern aus Aluminium gefräste Rasten mit Schraubpins, mit einem Mittelsteg und 4 sehr großen Feldern, wo der Dreck abwandert.
Ah, siehst du, okay. Ja, ist wahrscheinlich ein guter Kompromiss an der Stelle. Ne?
Bisher ja.
Ja. Ich habe tatsächlich gar nichts drin. Ich habe einen relativ dicken Kranz, aber das Phänomen, was du beschreibst, kann ich bestätigen auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Das ist macht sich sehr bemerkbar, und ich finde das einen wichtigen Aspekt, gerade wenn ihr sagt, ich fahre halt schon gerne mit Tourenstiefeln, ne?
Ja.
Nehmt euch vielleicht nicht die krassesten Fußrasten, versucht auch einen Kompromiss zu finden. Also ich hatte früher die Touratech Works Fußrasten, die fast an jedes Motorrad passen, was sehr cool ist, mit entsprechendem Adapter. Die fand ich immer sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Aber es gibt auch viele vergleichbare natürlich, die vor allem die nicht so teuer sind, ne? Man kann sich auch wie ich Rezoma holen. Das ist so ungefähr, als wenn du sagst, haben sie auch nicht was von Ratiofarm, ja, wo ich richtig viel Geld für bezahlen kann, für den gleichen Scheiß. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen bei Rizoma. Ich finde, Rizoma baut wirklich unfassbar schönen Kram. muss man nicht sagen. Aber sie machen halt Preise drauf. Sie denken sich, was ist der verrücktest, hoheste Preis, den man sich vorstellen kann, und können wir den einfach doppelt nehmen? So ungefähr gehen die an die Preiskalkulation.
Aber sind halt schon, ne, wenn du allein die Schweißnähte und so bei den Rhizomas
anguckst. Krank, Alter,
so,
ja.
Das ist schon geil.
Das muss man sagen.
Das ist schon geil gemacht.
Ist fein gearbeitet.
Ja, ja.
Und sie bei den meisten Rhizoma-Teilen, die ich hatte, bis auf mein Lampengitter, passte halt alles auch immer. 110%. Ja, muss man auch sagen, ne? Ja. Du hast keine, wie heißt es so, Ecken, Kanten, wie heißt es nochmal, wenn man das nicht abgeschliffen hat, so, ne?
Ja, Grate oder
Grate,
so. Also klingt jetzt doof bei einer Fußraste, aber von der Haptik und so ist das halt schon geil. Und ich finde,
die sind schön eloxiert, ja, noch, ja,
man sieht es auch am Bike, dass es halt wertig ist. So,
das, schon, ne?
Das
schon.
Schon, ne?
Und wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt so in den letzten Stunde 15 irgendwie nahe bringen konnten, dass Fußrasten halt wichtig sind, ne? Mhm. Und zwar so wichtig, dass man da vielleicht keinen Kompromiss machen sollte und dann vielleicht eher doch bei so Sachen wie, weiß ich auch nicht, Benzinleitungsschutz.
Ja, Abdeckung für den, keine Ahnung, Bremszylinder oder, ne? Oder hier eluxierte Deckel für die Bremsflüssigkeit.
Kann man machen, habe ich auch, ja. Muss man aber nicht. So, okay. kommen wir zu einem noch Punkt, der ist vielleicht trivialer, aber auch wichtig. Größe.
Ja.
Ne, auf die Größe kommt es ja dann doch irgendwie an, und der Johnny hat sich ja liebe Grüße an Johnson an der Stelle. Johnson Van Bronson hat sich ja Fußrasten neulich geholt. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die waren, müsste ich jetzt nachgucken. Die sehen so aus, als hätte Johnny so Bohnen gekauft auf dem Bremer Flohmarkt. Die hätte er eingepflanzt, daraus wäre eine riesige Bohnenranke gewachsen. Er wäre ins Reich der Riesen aufgestiegen und hätte dem einen Riesen die Fußrasten geklaut. So groß sind die. Er hat ein Foto gemacht, da dachte ich, Alter, sind das von seinem kleinen Sohn die Hände da drauf oder seine? Also wirklich unglaublich. Das ist so wie die angesprochenen Trittbretter von Harley, nur als Offroad-Fußraste. So, jetzt sagte aber Johnny, und das glaube ich ihm auch, das kaufe ich ihm durchaus ab, er sagte, ja, ist anders, muss man sich dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich dran. Mhm. So, und das glaube ich auch. Also ich glaube, die Druckpunkte sind natürlich dann in meiner Vorstellung viel schwerer zu finden, aber wenn du sie hast, dann geht es auch so, ne? Weil bei mir ist es so, ich habe halt in der Mitte meines Schuhs, habe ich diese kleine, in Anführungsstrichen, kleine Raste, und ich weiß genau, wie muss ich meine Zehen anstellen, damit ich vorne drauf Druck ausübe, ne? Wie muss ich meine Hüfte bewegen, dass da Druck drauf kommt und so. Das sind bestimmt ein bisschen in Nuancen zumindest andere Bewegungen, um diese riesigen Rasten da zu benutzen, aber es geht natürlich genauso, und gerade für Leute mit richtig großen Schuhen, Füßen, ist es auf jeden Fall eine Option. Warum Johnny die jetzt hat, weiß ich nicht ganz genau. Bei ihm könnte im Prinzip links und rechts noch jemand mitfahren jetzt.
Das ist dann der Tritt.
Also ich glaube, mein erster Digga, Alter, du bist ja heute lustiger als ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Aber ich glaube, mein erstes Skateboard war nicht so groß wie seine Fußmasse. Naja. Mein erstes Skateboard, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war mit meinem ersten Skateboard, aber ich glaube,
es begab sich ja mal zu einer Zeit.
Da war ich noch sehr jung. So, haben wir den auch noch eingebaut.
Aber ich glaube, dass diese...
Wie groß sind denn deine Teile, Digi? Erzähl mal.
Kleiner als Johnnys.
Jeder hat kleinere als Johnnys.
Ich glaube, die sind tatsächlich auch so ein Mittelding. Zum einen wollte ich zu Johnnys Trittbrettern dann noch sagen, wahrscheinlich sind die halt auf langen Strecken, wenn du stehst, halt super komfortabel, ne? Weil du halt die Stehposition auch mal gut variieren kannst und so. Und wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, die Road of Bones stundenlang donnerst, dann ist das sicherlich ganz nice.
Kannst ja auch mal da hinsetzen.
Ja, genau. Und den Ersatzkanister drauf.
Also was halt gar nicht funktioniert, sind diese von mir bei der Aprilia angesprochenen Mini-Metall-Rennfußrasten. Ja. Ne? Da rutschst du halt wortwörtlich runter.
Nee, also ich müsste das jetzt mal irgendwie ausmessen. Aber das sind auch, keine Ahnung, Offroad, Rallye, Fußrasten, wie auch immer, die sind schon relativ groß, also deutlich größer als alles, was irgendwie an Serie oder sowas verbaut ist, also auch bei der Beta die waren in diesem, keine Ahnung, Factory Racing Ding dabei, dass das größere Fußrasten sind, Und das ist schon ganz gut von der Auflagefläche her einfach.
Mhm. Das, ja. Und dann gibt's natürlich noch ganz verrückte, moderne, neue Konzepte. So wie zum Beispiel Pivo-Packs, ja, die mir hoch angepriesen wurden, die übrigens der El Pezzo fährt. Deswegen bin ich die auch schon gefahren, auch schon im Gelände und so weiter. Viele, ich weiß auch, in der Bubble fahren die viele und ich will die jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Ich möchte einfach nur darüber reden, ich möchte einfach nur erzählen, warum ich die nicht fahre.
Ich bin voll gespannt. Ich hatte schon oft mir überlegt, die Dinger zu holen und auszuprobieren und hab's mir dann aber einfach nicht so vorstellen können und dachte, nee.
Ja.
Funktioniert ja für mich so, wie es ist.
Also du kannst, also ich möchte mal ganz kurz, erstmal will ich was da, will ich ein kleines, wie heißt das, wie heißt das nochmal?
Ja, so eine kurze Einführung, was das ist überhaupt.
Ah ja, genau, oder? Genau. Ja, ich hole euch erstmal ab. Ja. Ich hole euch erstmal ab. Das sind im Prinzip echt schick aussehende, sehr gut verarbeitete Offroad-Fußrasten, die ungefähr dem Mittelding entsprechen von dem, was wir gerade so skizziert haben. Das heißt, die haben ordentliche Zähne, die haben einen guten Dreckdurchlass und so weiter. Die sehen einfach cool aus. Die gibt's auch mit Adapter für so ziemlich jedes Bike. Da steht man sehr, sehr gut drauf. Wenn man das Gewicht ein bisschen nach hinten macht, dann steht man da ganz normal drauf. Aber wenn man das Gewicht nach vorne verlegt, dann passiert was. Und darum geht's jetzt. Sobald man das Sprunggelenk anwinkelt, drehen sich die Fußrasten mit. Und das hat zum Ergebnis, und das ist das Tolle, da möchte ich erstmal für die werben, dass man, wenn man zum Beispiel im Sitzen fährt, auf Dauer, auf Tour, ein echt entspanntes Sprunggelenk kriegen kann, was man bewegen kann und so, was einem nicht so einschläft, gerade wenn man nicht so stiffe Stiefel hat. Ich glaube ganz ehrlich, es ist eher anstrengend, wenn du richtige Crossstiefel hast, dann solltest du die eh nicht kaufen, Grissi, mit deinen Crossfires. Aber wenn die sich bewegen, die Stiefel mit Gelenk, dies, das und so ganz schön, dann ist das schon entspannt und nice. Das heißt also wirklich, es sieht aus wie, kennt ihr die Speederbikes von Return of the Jedi von Star Wars? Ja, da gehen die auch immer so nach vorne, ja, die Füße. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Die bewegen sich mit nach vorne. Sehr, sehr gut, sehr entlastend, sehr fein. Für mich überhaupt gar nicht zu gebrauchen, wenn es ans technische Fahren geht. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir in der letzten anderthalb Stunden fast gesagt haben. Aber im Prinzip geht es im Kern darum, dass die Fußrasten als absolutes Nadelöhr der Impulsübertragung vom Mensch auf Maschine anzusehen ist. Dann sind die für mich nutzlos, ja. Also ich habe wirklich im Gelände gemerkt, weil die ja immer mit nach vorne gehen, wenn ich Impulse geben will über die Fußrasten, habe ich angefangen, über einen Knieschluss zu arbeiten oder sogar über einen Lenker. Beides tödlich im Gelände. Beides für den Arsch, Leute. Also gerade wenn ihr wirklich im roughen Gelände fahrt, wenn ihr im engen Gelände fahrt, wenn ihr taktisch, technisch fahrt, also enge Single Trails und so weiter, wo ihr ganz viel Fußraste fahrt, wenn ihr Lenkanschlag fahrt, finde ich die super unnütz. Und jetzt könnt ihr mir gerne YouTube-Videos zuschicken. Ich habe sowas nach Folgen ganz oft, dass mir Leute dann was zuschicken. Ja, guck mal hier, guck mal da. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt mit den Polizeimotorrädern und den Trittbrettern. Ihr könnt mir gerne diese ganzen, wie beim DCT auch mit Honda, könnt ihr mir das alles schicken. Ich bleibe bei meiner Meinung, ich bin sie ja nun wirklich ausgiebig im Gelände gefahren. Für mich ist das gar nichts. Also ich fühle das Motorrad nicht mehr richtig dann. Jedenfalls im Gelände. Auf der Straße finde ich die hammergeil, im leichten Gelände sind die hammergeil. Ich will euch die nicht schlecht reden, Leute. Fahrt die weiter, wenn ihr euch wohl damit fühlt. Aber wenn ihr anfangt, enge Garagen zu fahren, wenn ihr anfangt, ganz enge Singletrails zu fahren, insbesondere in einem anspruchsvollen Untergrund, finde ich sie unnütz. Da finde ich sie kontraproduktiv und sie bringen euch weg von dem, was gutes Offroad-Fahren meines Erachtens ausmacht. So, das sind meine Sens dazu. Pivo-Packs, du hast gesagt, du hast keine Erfahrung damit, aber du guckst sie dir gerade an, glaube ich, ne?
Nee, ich kenne die ja. Ich habe gerade versucht rauszufinden, wie groß die Fußrasten sind, die ich verbaut habe, aber das ist wenig aufschlussreich, was ich gefunden habe. Ich kenne die ja und lustigerweise war das, was du jetzt beschrieben hast, war auch genau mein Bedenken, warum ich dann immer wieder davor zurückgezogen habe, die zu kaufen, weil ich dachte, wenn ich einen Impuls setze, dann will ich ja, dass der direkt so so ankommt. Mhm. Und das war halt so letzten Endes dann der Punkt für mich, wo ich sagte, ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Und nachdem ich ja dann, wie schon gesagt, eh mit den Crossstiefeln fahre, die eh sehr, 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 sehr steif sind und wo mir das dann halt auch egal ist, wenn ich mal auf einer Kante stehe an der Raste, weil der Stiefel einfach so stabil ist, wo ich dann sagte, nee, dann habe ich lieber die Raste, wo dann mir in dem Moment genau so den Impuls überträgt ins Fahrzeug, wie ich das will.
Ja. Ich kann dir auch nur eine ganz triviale Situation sagen, zum Beispiel beim Beschleunigen im Gelände, ne? Da stellt man sich ja so auf die Rasten, dass der ganze Oberkörper geht ja nach vorne, entsprechend stelle ich mich auf die Rasten. Mein Kinn ist praktisch über der Scheibe, der Frontscheibe und so. Ich bin richtig weit vorne und ich stütze mich nach hinten ab, damit ich die Kräfte, die Beschleunigung auswirkt, auf meinem Körper auswirkt, ganz einfach ausgleiche, indem ich meine Körperposition pfeilmäßig nach vorne bringe. Und da fängt es vor allem an, weil dann unten die Füße wegklappen so. Also da habe ich schon gemerkt, viel krasser wurde es wirklich, zum Beispiel in Drift-Situationen, ne? Bremsdrift, Powerdrift und so, war für mich unmöglich zu fahren. Also nein, ich bin natürlich ein geiler Mager, ich habe es hingekriegt, ne? Nee, es war wirklich scheiße. Ja. Es war wirklich doof.
Aber auch jetzt gerade so doof. Beim Beschleunigen, was ja dann so ein Argument für die Pivot Pack sein könnte, dass du dann da eben dann immer noch komplett die Auflagefläche der Rasten hast.
Mhm. Ich sag auch nicht, dass das nicht geht, Grisi.
Nee, weißt du, also für mich der Gedanke, wo ich sage, ja gut, aber wenn ich so durchbeschleunige, dass das anfängt, eine Rolle zu spielen, ja, das ist ja dann schon, wenn ich zügig beschleunige, nicht wenn ich so ein bisschen langsam, ganz langsam beschleunige, dann mache ich das ja auch keine Minuten lang. Ne? Wie lange beschleunige ich durch? Ne? Da schalte ich ein, zwei Gänge durch und dann bin ich ja auf so einem Speed, wo es dann irgendwann sich einpendelt. Und für diesen kurzen Moment mit einem vernünftigen Stiefel sehe ich da halt einfach keinen Vorteil. Eher wahrscheinlich hätte ich auch das Problem. Und klar ist Gewohnheitssache, wenn jemand sagt, hey, das funktioniert für mich super, aber trotzdem möchte ich halt auch sagen, wenn man sich gewöhnt hat an etwas und dann vielleicht mal sagt, hey, ich mache jetzt mal irgendwie einen fortgeschrittenen Training oder probiere was Neues oder so, dass man dann halt auch trotzdem vielleicht offen ist und merkt, hey, das funktioniert nicht, dass man da jemand mal von außen drauf gucken lässt. Und wenn der einem zu einem sagt, hey, es könnte an der Raste liegen, probier's mal, dass man dann da offen ist dafür, trotzdem zu sagen, okay, ich teste vielleicht auch mal ein anderes Setup. Das finde ich ganz wichtig immer.
Ja, so. Ich möchte auch alle ermutigen, das auszuprobieren, wenn ihr die Chance habt. Ne? Also wenn ihr den Pet seht, fragt ihn, ob ihr mal fahren dürft. Oder irgendwen, den ihr kennt oder seht.
Ja, Pets, also ich bin neugierig drauf, ne? Ja. Das hier mit Ansage.
Ja. Leute, das Tolle ist wirklich nach dieser Folge Gear Up heute, dass ihr sagen könnt, wenn euch jemand fragt, sag mal, was hörst denn du da gerade? Und dann könnt ihr einfach sagen, ich höre mir 1,5 Stunden was über Fußrasten an. Und dann denken die, Mann, ey. Irgendwas ist da falsch geschattet. Irgendwas wurde da falsch beschattet in deiner Kindheit. Da, ne, du hast zu viel Sonne abbekommen. Da ist doch was nicht richtig. Und dann denkt ihr so, nee, Leute, ich lebe das live. Ne? So ist es.
Aber ich finde halt auch, es ist ein prima Thema, weißt du, wenn du so am Stammtisch bist und dann kommen so die üblichen Totschlagthemen, Fußrasten schleifen, dann könnt ihr jetzt voll glänzen und sagen, also wusstest du überhaupt über Fußrasten?
So ist es nämlich, so ist es nämlich. Ja, Raste, Alter, Raste. Also Raste ist ja was man auf der Autobahn gern ansteuert. Wenn man zu Burger King möchte.
Jetzt holst du ja aber steil auf, ey.
Danke. Chrissy, ich möchte mit dir noch ganz kurz reden. Also wenn ich schon mal meinen Geschäftspartner von Dirty Rocks, ihr habt ja die ganze Chefetage hier gerade sitzen, ne? Dann müssen wir noch mal kurz über Dirty Rocks reden. Wer es nicht weiß, Dirty Rocks, kleines Modelabel oder überhaupt kleines Geschäftchen, was wir aus dem Boden gestampft haben Ende letzten Jahres. Wir haben schon mal eine Folge nur Dirty Talk gemacht. Da haben wir ein bisschen erzählt, wie so das erste Dreivierteljahr lief mit vielen, vielen Tiefen, Tiefs, einigen Höhen. Und wir sind jetzt, wer das letzte Tagebuch, also die Patronen, die Unterstützer, die kennen die Story schon. Wir haben seit wenigen Wochen wir haben den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, kann man sagen. Der Laden war dicht eine Zeit lang.
Ja.
Wir haben ihn einige Tage, ich glaube ein, zwei Wochen war der dicht und wir haben ihn umgebaut. Und wir können es ja hier nochmal erzählen, aber wirklich in aller Kürze, so damit es keinen langweilt. Wir standen mehrfach kurz davor, die Sache einfach zu lassen, so einfach hinzuschmeißen, weil das war von vornherein, war das eine Sache, wo wir wussten, Alter, wir haben beide normale Jobs, so, wir wissen, wie wir unsere Miete bezahlen, wir wissen, wie wir den Kühlschrank vollkriegen, wir machen es einfach nur aus Spaß, weil viele fragen, könnt ihr nicht mal was machen, also von mir war natürlich der Impuls so, ne, aus dem Bersiversum raus, dass viele gesagt haben, ey, könnt ihr nicht mal ein paar Sachen rausbringen, wo ich euch unterstützen kann oder wo ich auch zeigen kann, Alter, was ich gerne mag, was ich gerne höre, was ich cool finde. Und irgendwie ist aus so einer Plattform, wo man ein bisschen Krams verkaufen kann, ist dann die Idee geworden, doch einen richtigen Shop zu eröffnen, ein richtiges Label zu machen, wenn schon, denn schon mäßig. Und daraus ist Dirty Rocks entstanden und damit haben wir uns einfach so krass übernommen. Und wie gesagt, wir waren mehrfach an Punkten, wir waren am Anfang zu dritt, ne? Liebste Grüße an unseren dritten ehemaligen Geschäftspartner, dem ich alles Gute natürlich wünsche, ja, also wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, ganz im Gegenteil, in ganz, ganz großer Liebe und wir arbeiten auch hier und da noch zusammen so, ne, also liebste Grüße an den André an der Stelle, aber wir haben jetzt seit einem Monat ungefähr oder so, haben wir einen neuen Partner.
Ja.
Ich muss ihn immer noch mal fragen, ob wir das eigentlich so öffentlich erzählen dürfen. Weiß ich gar nicht, wer das ist und so. Jeweils kam der aus der Hörerschaft, eigentlich aus der Community auf jeden Fall raus. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Und wir sind, seit einem Monat arbeiten wir zusammen. Der hat uns ganz, ganz doll geholfen, muss man sagen. Der hat uns wirklich auf die Beine gestellt, so richtig. Und ich glaube,
war auch nochmal eine krasse Lernkurve für uns einfach.
Genau, genau.
Also
genau.
Wir sind ja da auch, ich glaube, es in der Dirty Talk Folge auch so ein bisschen rausgekommen. Wir sind ja auch schon so ein bisschen, ja gut, wir haben beide was mitgebracht mit Ideen und auch schon so berufstechnisch so ein Hintergrund, aber halt gerade in dem ganzen Bereich Bekleidung halt sind wir völlig blauäugig da einfach so und haben halt mal angefangen irgendwie so machen.
Und wir haben auch, kann man auch sagen, wir haben mit dem Erfolg nicht gerechnet, ne? Wir haben so viele Bestellungen bekommen. Das ursprünglich war geplant, Grissi, dass du auf deinem Dachboden ein Lager hast, wo das liegt, so, oder im Keller. Und dass wir von da aus verkaufen, so. Und dass wir erstmal ganz viel Geld brauchen, um das Lager voll zu machen und so. Und deswegen haben wir mit Pre-Order gearbeitet und so. Das werden wir auch weiterhin hier und da machen, weil wir, ne, wir sind jetzt immer noch nicht reich. Das wird noch lange dauern, aber wir haben gedacht, wir können das stemmen. So, als kleine Leute. Aber dann kommt dieser ganze Orga-Kram, dann kommt die ganze Internetpräsentation, dann musst du ein bisschen Marketing machen, dann kommt die ganze Verschicknummer, Reklamationsnummer.
Allein was auch das heißt, ne, ich werde das nie vergessen, die erste Pre-Order waren irgendwie, ich glaube, knapp 40 Bestellungen.
Ja, ja.
Und ich habe
was die, das für jemanden und, alleine zu Hause heißt.
Und ich habe
heißt.
Die halt alleine in meinem Wohnzimmer gepackt, im dritten Stock.
Ja.
Und allein alles aus dem dritten Stock runterzutragen, ins Auto zu tragen und zur Post zu fahren, war logistisch spannend, sag ich.
So, und dann habe ich
blaue Ikea-Taschen rocken übrigens, Leute.
Ja, ja. Wahnsinn, wirklich. Es hat uns komplett überfahren. Wir sind mehrfach. Und wenn dann, vor allen Dingen, wir reden jetzt noch von dem reibungslosen Ablauf. Dann ist irgendwas. Dann kriegst du von der Druckerei, mit der du zusammenarbeitest oder so, kriegst du Artikel, die nicht ganz dem entsprechen, wo Fehler drin sind, sag ich mal ganz ehrlich, oder dies und das. Dann geht's los, ne? Wie ist das jetzt? Reklamation zurückschicken, bla, wie kann man das machen und so. Den Kunden, den allen irgendwie klar machen, das verzögert sich. Dann ist das Produkt vielleicht von der Wertigkeit nicht das, was dir versprochen wurde und so. So, wir sind so oft aufs Maul gefallen, ne? Und wir mussten so viel Lehrgeld zahlen.
Sachen selber aufbereiten, dann und jedes Stück einzeln anfassen.
Genau.
Zusätzlich nochmal und so.
Genau,
ne?
Genau. So, und wir sind dann irgendwann an der, und dann haben die, aber das muss man auch sagen, die Leute haben uns getragen, ne? Also wir haben gerade so aus der Community so viel tolles Feedback bekommen, die gesagt haben, Mann, wir stehen da trotzdem hinter euch und es ist toll, dass wir so ein bisschen mit euch mitgehen dürfen und mitbekommen, wie ihr diesen Weg geht. Und was ich toll fand, Grissi, das war nach der letzten Dirty Talk Folge nämlich das Ding, dass die Leute geschrieben haben, ey, gerade das finde ich geil, dass ihr ganz offen damit umgeht, was euch für eine Scheiße passiert und wie oft ihr aufs Maul fällt. Und irgendwie geht man diesen Weg mit euch und man leidet mit und man freut sich mit. Und das war gar nicht so beabsichtigt, das ist nicht irgendein komischer Marketing-Trick von uns gewesen, sondern das ist einfach, wie es gewesen ist.
Ja.
Und ich habe mich da sehr drüber gefreut, vor allem über die Aufmerksamkeit. Es gab auch böse Zungen, das wollen wir mal nicht, ne, weg. Es gab auch welche, die haben das auch meinetwegen auch zu Recht, Alter. Wir haben halt Fehler gemacht. Ja. Und wir, es sind halt Sachen und die ersten Produkte, die waren halt auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und so. Das ist alles okay. Aber wir wollen einfach alle wissen lassen da draußen, wir stehen jetzt auf neuen Füßen und wir haben aus allem, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir haben aus allem gelernt und wir haben jetzt, glaube ich, was am Laufen, wo man sagen kann, Alter, da sind wir so stolz drauf.
Ja.
Und das ist richtig guter Stoff. Ey, wir liefern inzwischen eine Qualität, würde ich sagen. Das sind nicht nur coole Motive, das sind halt auch echt coole Sachen.
Ja.
Und
ja.
Die würde ich und die trage ich auch so privat gerne. Und das ist fair hergestellt, das ist mit Bio-Baumwolle und das ist alles entspricht halt auch so Kriterien, die wir uns selbst immer gestellt haben. Und das ist halt sau cool. Und wir wollen das Repertoire von Dirty Rocks halt erweitern. Wir wollen nicht nur Klamotten verkaufen zukünftig. Wir haben ja jetzt schon hier und da mal Accessoires gehabt. Wir hatten mal ganz kurzzeitig, aber den gibt's schon gar nicht mehr zu kaufen jetzt, einen Scheinwerfer und so einen selbst konstruierten. Sowas gab's jetzt schon. Aber dafür hatten wir ja auch nie Zeit und Ressourcen, Kapazitäten. Jetzt mit unserem neuen Partner, der uns den Rücken wirklich frei hält, haben wir die Möglichkeit, die ganze Kreativität rauszulassen, ja, die in unseren, ja, Köpfen ist. Leute.
Wo ja auch von euch viel kommt. Und ich glaube, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dieses ganze Feedback und so, ich habe mir ein paar Mal gedacht, so im Stillgeheim, ey, wären wir so ein normales Startup ohne, ja, diese Community, dann wären wir halt einfach am Arsch.
Ja, auf jeden, also, Fall. Auf jeden Fall.
Da auch nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, ja, die sich irgendwie gemeldet haben, mit denen wir Lösungen gefunden haben, die uns Feedback gegeben haben und so, die Verständnis für uns da gehabt haben und so. Das, ja, ist echt großartig. Und ich glaube, jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, wir sagen, ey, das zahlt sich mehr und mehr aus. Und diese Grundidee, dass wir Sachen, mhm, machen, mit denen ihr Spaß habt, coole Produkte, die ihr mit eurem Lieblingshobby, mhm, und natürlich euren Lieblingspodcasts verbindet, mhm, ich glaube, da kommen wir jetzt halt wirklich dahin, dass das für jeden irgendwie so einen Mehrwert hat, ja.
Ja, und wir haben neue, coole Produkte. Wir haben jetzt auch angefangen, das war ja auch immer der Plan, dass wir für andere aus der Bubble eine Plattform sind. Und los geht's jetzt nächste Woche. Die gibt schon die Sachen, die könnt ihr schon mal gucken. Wir wollen da jetzt noch nicht drüber reden, das machen wir nächstes Mal. Die werden jetzt nochmal offiziell vorgestellt. Das könnt ihr schon mal schauen von einer Kollegin, die jetzt mit Dirty Rocks zusammenarbeitet. Grise, ich hau jetzt mal was raus, ja.
Ja, hau raus, ey.
Ne? Und dieser Podcast kommt an einem Donnerstag für die Patronen raus und am Freitag für alle anderen. Ne? Also es ist bei euch jetzt wahrscheinlich Freitag für die meisten, die das hier hören. Und ich würde mal sagen, wir hatten jetzt ja zur Neueröffnung, eine Woche lang hatten wir einen Rabattcode mit 10% für die Leute, die Bock hatten, was zu bestellen. Und ich würde sagen, dass wir den nochmal verlängern bis Sonntag 0 Uhr.
Ja.
Ne? Und wer wirklich das jetzt erst mitbekommen hat, geht mal auf Dirty Rocks, auf letsgetdirty.de oder dirtyrocks.de und schaut mal, ob da nicht das eine oder andere dabei ist. Wir haben auch coole Sachen von Dirty Rocks inzwischen, ne? Von, ja, unserer eigenen Labelmarke. Das ist halt auch mega geil. Das ist
voll cool, ja. Und die sind auch echt geil. Also ich finde die, ja, find die auch sehr, sehr cool, ja.
Ich habe sie bis vor kurzem angehabt, mir wurde, ja, halt zu warm, aber sonst. Die wärmen halt auch gut, und, ne? Ist gut für den Winter, spart ihr auch noch mal ein bisschen, ja, bei der Gasrechnung.
Ja. Und wir haben ja, also wir haben ja jetzt auch echt schon wieder geile Sachen in der Pipeline, ohne da jetzt irgendwie, mhm, zu viel zu sagen, ne? Aber ich glaube, allein so Anfang Oktober wird was echt Cooles kommen, was auch,
ja,
für den deutschen Markt bekleidungstechnisch,
ja,
ja, was Neues ist. Sind wir selber gespannt darauf, wie das, mhm, ankommt. Und
da machen wir auf jeden Fall, ja, nochmal eine eigene Folge zu.
Ja.
Aber sagen wir schon was jetzt?
Ja, wir können das ruhig sagen. Ne?
Ja. Also, es wurde ja auch schon, also in der Bubble wurde es schon, im Bersiversum, auf dem Discord wurde schon viel angeteasert. Da gab es auch schon Bilder zu sehen. Es geht darum, dass wir ein Joint Venture haben. Und zwar als Alleiniger in ganz Europa, oder? Glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht genau.
Das Joint Venture, ja, auf jeden Fall sind wir alleiniger, ja.
Und das ist zusammen mit, da schließt sich der Kreis, mit einer Firma aus Südafrika.
Ja, die, ne, Jungs von Myra.
Genau.
Und
Mädels.
Jungs und Mädels aus Myra, mhm, genau, ja. Und wir haben die Möglichkeit, als Joint Venture mit denen maßgefertigte, mhm, Rallye-Klamotten und Adventure-Klamotten, also Motorradbekleidung, für euch anfertigen zu lassen.
Genau.
Und das Krasse ist, die sind nicht nur maßgefertigt, sondern die sind halt auch individuell designt. Also Farben, Druck, Logos. Ja. Egal, was ihr da drauf haben wollt, ist möglich. Also ich will da jetzt, wir können ganz viel anpassen auf jeden Fall, ganz viel
individualisieren. Sag mal, ist das Decker approved?
Das ist aber mehrfach Decker approved.
Ich wollte es hören, Chrissy. Es ist wirklich Decker approved, ja, Leute.
Also allein dieses Jahr, ich muss die Dudes nochmal fragen, sind es, glaube ich, 8 oder 9 Fahrer mindestens, wo die Dakar im mit Klamotten
und
von
denen fahren.
Und die fahren
vorne mit, liebe Freunde.
Also zum Beispiel Kirsten Landmann fährt mit Myra Gear und noch einige andere. Couch to Dakar wird 2024. Alter,
Kirsten Landmann müsste man mal vors Mikro bekommen.
Ja, das könnte sein, dass das demnächst auch passiert. Ne? Wer weiß.
Das ist ja krass.
Magic happens.
Ja.
Genau. Und letztes Jahr im Afrika Eco Race sind glaube ich 14 Leute oder so mit denen gefahren, also mit Klamotten von denen. Das ist schon sehr, sehr cool. Und das Schöne ist halt für mich, das ist alles handgefertigt von denen selber.
Ja.
Das sind ganz sehr, sehr, sehr nette und sehr, sehr passionierte Leute mit ganz viel Liebe für den Rallye-Sport, aber auch
für Qualität halt.
Für,
ne?
Qualität.
Ich kenne ja den Anzug, du hast ja ein Proto dir bestellt.
Genau,
wir haben einen Proto jetzt hier, den haben wir genau
bestellt,
ausgiebig getestet. Es gibt schon den Rallye-Anzug, gibt es schon in verschiedensten Ausführungen. Wie gesagt, alles individuell. Ihr könnt sogar so Sachen bestimmen. Wo möchte ich Taschen haben?
Ja.
Wo werde ich meinen Kram haben? Wie fahre ich? Möchte ich in der Jacke zum Beispiel einen Ausschnitt haben für einen Neckbrace?
Oder trage ich einen Airbag unter der Jacke und auch, die Jacke soll diese Bewegung mitmachen zum Beispiel?
Alles machbar.
Ja.
Wie soll das Design sein des Anzugs? Sollen da vielleicht noch Logos drauf sein? Neben dem Dirty Rocks Logo und dem Myra Logo.
Ja.
Alles ist möglich, Leute. Ihr könnt Neonfarben, ihr könnt schwarz-matte Batman-Farben. Es ist Wahnsinn. Es werden mittelfristig Adventure-Klamotten kommen.
Die sind schon fertig.
Also die sind schon fertig, okay. Ich wusste, dass sie kommen. Ich kannte auch Bilder, aber ich wusste nicht, dass sie schon erhältlich sind.
Genau, also wir werden auf die Unterschiede da nochmal eingehen, aber wenn wir damit starten, wie gesagt, das wird so Anfang Oktober sein, werden wir die Rallye-Ausführung haben. Das ist ein Anzug ohne Protektoren. Wir werden eine Adventure-Ausführung haben, die Protektoren komplett beinhaltet. Komplett Level 2 Protektoren von einem deutschen Hersteller.
Das ist geil.
Im Anzug verbaut. Und werden so noch das eine oder andere Gimmick außenrum dazu haben. Auch verschiedene Varianten an Hosen und solche Geschichten. Und das ist ein cooles Ding. Das haben wir jetzt lang in der Mache. Mhm. Und ich muss jetzt einfach droppen. Das Geile ist, ich gehe die Jungs nächstes Jahr besuchen.
Ja. Chrissy ist da, deswegen machen wir auch die ganze Zeit blöde Witze hier, man müsste da mal hin. Chrissy ist nächstes Jahr da und testet das mal alles an und schaut mal, wie es da ist, wie die Leute in echt drauf sind und was es mit diesem Mythos Südafrika auf sich hat. Ne?
Ganz genau. Ich werde auch ein bisschen Motorrad fahren, was ich da genau mache an anderer Stelle.
Das wird genauestens dokumentiert, Sorge.
Ja, ich werde auch nochmal, ich vermute, es könnte in einen Rallye-Talk ganz gut passen, darüber zu sprechen, ausführlicher. Und ja, dann auch da gibt's schon wieder Ideen, was daraus noch entstehen könnte, aber das ist wirklich alles noch ein bisschen früh.
Ja. Auf jeden Fall, liebe Leute. Und jetzt fragen sich ganz viele, Alter, das klingt ja einfach nur komplett nice. Aber kann ich mir das leisten? Ich sag mal so, mit einem Dirty Rocks Hoodie spart ihr schon mal Heizkosten. Ne? So, mit 2 Dirty Rocks Hoodies spart ihr noch mehr Heizkosten. Und was soll ich sagen? Also wir haben noch keinen Endpreis, den werdet ihr natürlich dann im Shop sehen. Aber wie gesagt, das ist alles komplett individuell bis ins letzte Detail und wir versuchen mindestens einen Preis zu erzielen, wie Hersteller, die man hier so auf dem Markt von der Stange kaufen kann. Das ist unser Ziel, dahin zu kommen. Vielleicht sogar ein bisschen drunter. Müssen wir mal schauen. Das hat auch mit Zoll zu tun, das hat mit ganz vielen, wir sind halt klein, liebe Leute. Wir können auch nicht, vor allen Dingen, das werden individuelle Anfertigungen.
Genau, das Wichtige ist für euch nochmal zu, also klar ist jetzt nicht, ja, aber ich kann doch auch Myra direkt anschreiben und so weiter und so fort. Das geht theoretisch schon auch, aber Das Ding ist natürlich, wir machen für euch die komplette Abwicklung. Also wir sprechen mit euch die Gestaltung durch. Wir helfen euch bei den Designs. Dann ist vielleicht der eine oder andere, wo auch sagt, mein Englisch ist dann doch nicht so sicher, dass ich das traue.
Ihr habt ja einfach, und nicht jeder kennt sich aus mit Vektorgrafiken und Schnittmustern und so, ne?
Genau.
Ja.
Und dafür sind wir einfach komplett dann da und nehmen euch da an die Hand. Und begleiten euch da über den kompletten Prozess eben.
Hast du gerade gesagt, wir nähen euch in die Hand?
Ich hoffe, ich habe gesagt, wir nehmen euch an die Hand, aber maybe.
ich wollte es nur hören.
Das das Ding. Und ihr habt dann einfach uns komplett als Ansprechpartner. Alles ist cool. Und ja.
So sieht's aus, liebe Leute. Mann, ey, Grisi, jetzt bin ich schon wieder richtig hooked. Ich hoffe, ihr da draußen auch ein bisschen. Das war unser großes Spezial zum Thema Fußrasten mit ein bisschen Dirty Talk natürlich und mit ein bisschen Rally Talk, wenn der Grisi schon mal da ist und mit ganz, ganz viel guter Laune. Liebe Leute, lasst ihr euch die Laune bitte nicht verderben. Im Moment ist wieder schönes Wetter. Auch wenn es jetzt schlimmer wird, der Bergcast bringt euch durch die graue Zeit und durch den Winter. Da freuen wir uns drauf. Wir haben so viel vorbereitet. Und meldet euch gerne mal zum Thema Fußrasten bei uns. Schreibt eine WhatsApp, schickt eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns gerne unterstützen bei Patreon, indem ihr sagt, ja, ihr habt irgendwie Bock, 3 Euro zum Beispiel im Monat ist es mir wert, zu sagen, ich unterstütze den ganzen Kram, kriege dafür auch ein paar Sonderformate, zum Beispiel habe ich vor kurzem, wurde ich darauf hingewiesen, sehr passend übrigens, als Iran-Spezial rausgebracht, jetzt gerade, wo irgend so ein Mist im Iran lief, aber das hatte ich schon vorher aufgenommen und habe den Iran als einfach nur tolles Land dargestellt, ist es auch. Also davon abgesehen. Aber auch zum Beispiel die Schrauberzeit, das Tagebuch, alles mögliche läuft da. Aber es geht vor allem darum, dass ihr sagt, Mann ey, das kommt hier jede Woche raus und da schmeiße ich mal ein bisschen was in den Hut, ne? Oder Grisi?
Ey, auf jeden Fall, siehste? Leute, gönnt euch mal.
Achso, und ihr kommt auf den Discord, auf die fantastischste und coolste Chatplattform Deutschlands
und der Welt. Und immer dran denken, ne? Support ist kein Mord.
So ist es. Support ist kein Mord, Leute. Schön sauber bleiben und bis sehr bald. Grisi, wir planen noch ein bisschen. Wir sind noch bis morgen auf jeden Fall hier noch am Start. Und wir freuen uns sehr, sehr aufs Event. Und auf. Ach so, das darf ich nicht vergessen zu sagen. Leute, Intermod, größte Motorradmesse Deutschlands, ist vom, ich weiß nicht was, 6., 10. bis, ich weiß, Sonntag irgendwie, auf jeden Fall am 7., da bin ich live auf der Bühne in Halle 8 um 14.30 Uhr. Und am Samstag ist großes Bears Community Treffen. Kommt da bitte hin, ja? Wo und wann genau? Da müsst ihr leider auf den Discord kommen. So sieht's aus, ey. So. Ja. Tschüss, bis dann.
Ciao, ciao. This is Radio Bearcast. Listen and cry. With the bros in the mud, hide a whiskers, legal here, so shut up. One leg and saddle, bones, hands in the air, cause my GPS is going everywhere. Driving backwards, screaming like a kid, grab a cross and doing some really shit. Cause the crash got some cat like a scum. No problem if the GoPro's on. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Guess who's back, yeah? Guess who's back? Guess who's back on track? Doing crazy things on a motorcycle. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Guess who's back, yeah? Guess who's back? Guess who's back on track? Doing crazy things on a motorcycle.
back on track. Guess who's back? The facts are back. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's the crazy face on a motorcycle? Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Back on track, yeah. Guess who's back? Back on track, track. Guess who's back with the motorcycle?
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.